Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Heute geht's um die Attitude-Era und natürlich um eure Fragen. Ihr wart wahnsinnig aktiv da draußen, ein großes Dankeschön dafür. Also wir haben einen Riesenhaufen Fragen von euch bekommen, die wir auch hier beantworten werden. Also es ist einiges zu tun und wenn man einiges zu tun hat, dann holt man sich natürlich nette Kollegen mit an die Seite. Und das ist in meinem Fall der David von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Abend.
Schönen guten Abend, schönen Freitag guten Abend.
Das stimmt, ja. Und mit dem Doppel-Headset. David hatte gerade ein bisschen Tonprobleme und trägt jetzt zwei Headsets übereinander, um ihn mal hier zu outen.
Genau, also falls ich mal irgendwie zwischendrin komisch mich anhöre, das ist zwar normal, aber liegt auch vielleicht am Headset.
Ja, das ist immer eine gute Ausrede. Ja, nee, wir haben heute eine Zweierrunde. Es ist ja ein bisschen spezielleres Thema und gerade bei der Attitude Era sollte man das eigentlich auch am besten miterlebt haben und nicht nur aus irgendwelchen Dokus gesehen haben. Entsprechend ist der Teilnehmerkreis an diesem Podcast heute von 3 auf 2 geschrumpft, haben wir nicht so oft, aber ich glaube, das kriegen wir auch so problemlos hin. Aber wir starten erstmal mit den Fragen durch, ne? Also, wie gesagt, ihr wart da unheimlich fleißig, fast fleißiger als wir. Und habt uns jede Menge Fragen eingeschickt. Ihr wisst, Fragen stellt ihr uns an fragen@headlock.de. Ansonsten Facebook, Twitter, YouTube ist übrigens auch super geil gelaufen diese Woche. Also da war ich ja letzte Woche bei der WXW-Show in Köln, in der Live-Music-Hall und hab da ein paar Videos mitgebracht. Sehr cool, dass da so viel Feedback zukam. Sehr viel Positives, ein bisschen Negatives, womit ich durchaus leben kann. Insofern ist das alles zu verschmerzen und ich war sehr glücklich damit, wie das jetzt gelaufen ist. Aber ich würde sagen, lass uns doch gleich durchstarten mit den Fragen. Da ist der gute alte Tobias, der ist ja inzwischen hier Stammfragenhörer. Schöne Grüße an dieser Stelle und hat uns auch wieder eine sehr lange Mail geschrieben. Und jetzt kommt von ihm die Frage zum aktuellen Geschehen. Könntet ihr bitte auf das Booking rund um den Women's Title bei Raw eingehen? Wie gefällt euch das? Wird der Titel nicht zu sehr zum Wanderpokal? Tja, kurze Erklärung. Am Montag bei Raw hat Bayley jetzt den Women's Title gewonnen von Charlotte. Charlotte bleibt bei Pay-Per-Views ungeschlagen. Bayley holt sich den Titel, so ähnlich wie Sasha Banks vor ihr getan hat. David, was ist deine Meinung zur Damendivision bei Raw?
Genau das Letzte, was du sagtest, ist eigentlich das Hauptproblem. Es ist halt genau wie bei Sasha Banks gemacht worden, was halt eigentlich sinnlos ist, weil es ist ja schön und gut, dass Charlotte bei Pay-Per-Views ungeschlagen ist, aber es ist eben so blöd, dann halt ein Main-Event anzusetzen bei Raw, wo du halt weißt, okay, Moment, Main-Event, alles klar, Bayley wird genau wie Sasha Banks damals den Titel gewinnen. Und das macht auch keinen Sinn an sich, weil wozu brauchst du dann überhaupt noch die Pay-Per-View-Matches, wenn du halt direkt drauf dasselbe Match nochmal bei Raw hast und da wechselt der Titel. Das sollte man eigentlich auf der größeren Bühne machen. Ich finde halt nicht, dass es jetzt schlimm ist, dass halt die Titelträgerinnen öfters wechseln und dann mal ein bisschen längere Periode nicht. Das war eigentlich bei jedem WWE-Titel immer so, dass mal Phasen gab, wo es halt schnell gewechselt wurde, dann längere Zeit nicht. Das stört mich nicht. Mich stört eher das Booking, dass sie halt diesen Moment, den hätten sie genauso gut bei WrestleMania machen können, wenn dann irgendwie 80.000, 90.000 Leute aufspringen und Bayley feiern.
Ja, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig. Also ich glaube zwar, dass das Kalkül ist. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man daraus den Heel-Turn von Sasha Banks einleitet, die jetzt dann quasi sagt so, du eiferst mir ja hier nur nach, ne, und ich habe das ja alles schon vor dir geschafft, ne, und ich will jetzt den Gürtel zurück, weil wir wissen ja alle, es war ja auch Stipulation, dass Sasha kein Rematch mehr gegen Charlotte bekommt und jetzt ist ihr quasi eine neue Championess da und gegen die dürfte sie ja dann wieder Rematches oder Matches an sich bekommen. Ich finde nicht, dass es ein Wanderpokal ist. Ich finde es halt eher ein bisschen merkwürdig, dass man diese Pay-Per-View-Siegesserie von Charlotte jetzt inzwischen so sehr schützt. Ich glaube auch, dass es Bayley mehr genützt hätte, wenn sie ihren ersten Titel wirklich bei WrestleMania gewonnen hätte. So ist es halt eben ein schöner Moment bei einer Weekly geworden. Aber bei WrestleMania wäre es dann eben doch nochmal eine Stufe drüber gewesen. Und immer ein erstes Mal gibt es eben nur einmal. Und entsprechend, finde ich, hat man da auch so ein bisschen den Impact rausgenommen. Ich glaube, dass Bayley davon profitiert hätte, bei WrestleMania wirklich diesen Riesensieg einzufahren und dann auch noch Charlotte Serie zu beenden.
Ich glaube, die hätte das auch gebraucht, weil ich finde Bayley bislang seit ihrem Debüt noch nicht so überzeugend gebuckt und auch noch nicht so sicher an sich.
Ja, es geht so, ne? Also da waren ein paar Matches dabei, die waren echt gut. Ich fand jetzt auch den Kampf am Montag, fand ich auch sehr, sehr stark. Da ist auch die Crowd richtig mitgegangen. Da hat sie funktioniert, aber es waren halt eben auch viele Wochen oder viele Matches auch und viele Ausgaben, wo sie halt irgendwie so vor sich hin dümpelte, wo man nicht so genau wusste, so ja, die Crowd war dann irgendwie so, ja, die ist ja schon irgendwie ganz putzig und so, aber irgendwie hat man dann doch nicht so recht hinter ihr gestanden. Und ja, bei, jetzt bei dieser Ausgabe war es halt wieder anders, aber ich glaube, das lag einfach daran, weil halt eben die Raw-Crowd irgendwie gespürt hat, dass da jetzt ein Titelwechsel in der Luft ist und entsprechend war da halt mehr Stimmung in der Bude. Aber stimmt schon, ich finde auch, dass Bayley nicht optimal gebookt worden ist in den letzten Monaten seit ihrem Debüt. Da kann ich dir absolut zustimmen. Jetzt mal sehen, wie es weitergeht. Ne? Also ich bin ja, ich gehe ja nach wie vor vom Heel-Turn von Sasha Banks aus und der wird meiner Meinung nach auch Zeit, weil ich Sasha Banks in ihrer aktuellen Runde furchtbar langweilig finde. Also ganz furchtbar langweilig. Und dieser Abstieg, den sie gemacht hat, der tut mir in der Seele weh. Wie siehst du das? Glaubst du, dass Sasha Banks jetzt auch dann demnächst dazu zur bösen Seite wechselt?
Ja, muss sie ja. Also es fehlt ja auch ein wirklich starker Heel. Und wie du halt schon sagst, die Stipulation, das ist ja eigentlich schon so, dass jetzt Sasha Banks sagen kann, hör mal, ich habe dir geholfen, den Titel zu kriegen, was ja auch stimmt, sie hat eingegriffen.
Ja.
Und deshalb möchte ich jetzt das Rückmatch, wobei ich dann denke, vielleicht kriegen die ein Face-gegen-Face-Match, Sasha Banks verliert und dann kommt der Heel-Turn.
Ja, also meinst du, bei Fastlane treffen die beiden dann irgendwie aufeinander und dann,
genau.
Naja, wir werden sehen, ja, wir werden sehen, also eigentlich haben wir genug Heels bei Raw, wenn es mal so siehst. Wir haben Charlotte, wir haben Nia Jax, wenn jetzt noch Sasha Banks dazukommt, bleibt Bayley eigentlich das einzige Top-Babyface, weil ja die Women's Division bei Raw eigentlich um diese vier herum aufgebaut worden ist und ansonsten interessiert da ja keinen. Mir fällt jetzt ehrlich gesagt schon wieder keiner mehr ein, der da noch ist.
Vielleicht machen sie auch Sasha Banks zum Tweener.
Jawohl, Trademark schützen und so. Absolut. Wir kommen dann zur nächsten Kandidatin, auch aus der Raw Women's Division, nämlich zu Emma bzw. Emmalina. Ach, das war ja ein ganz merkwürdiger Auftritt. Also Tobias fragt das jetzt hier auch. Ne? War ja ein ganz merkwürdiger Auftritt bei Raw, wo sie dann jetzt nach 17 Wochen endlich aufgetreten ist und dann sagt, ja, ihr habt das Makeover von Emma zu Emmalina gesehen und jetzt geht's quasi wieder zurück. Und es schreibt Tobias hier, will WWE uns da eigentlich nur trollen? Ja, will WWE das?
Nö. ich glaube, das war einfach nicht geplant. Ich glaube, die wollten das eigentlich schon viel früher sie zurückbringen. Haben vielleicht irgendwann gemerkt, okay, eigentlich hat sich dadurch nicht wirklich viel geändert oder das Gimmick macht gar keinen Sinn. Dann haben sie im Hintergrund wahrscheinlich mit Kelly Kelly und Co. halt verhandelt und deswegen das vielleicht in die Länge gezogen. Jetzt wurde ja bekannt, dass Kelly Kelly Vertrag unterzeichnet hat.
Was auch ganz
genau
furchtbar
mit
ist.
Diesem Gimmick halt quasi auftreten soll. Wobei ich mich dann frage, ja, Kelly Kelly, will man die jetzt heutzutage noch unbedingt im Ring sehen?
Die wollte man auch schon damals nicht im Ring sehen, wenn man ehrlich ist.
Ja, deswegen. also. Ja, es ist eine nette Erscheinung, aber sie ist halt quasi so ein Paradebeispiel dafür, was damals in der Women's Division halt nicht gut war. Die Mädels sahen halt gut aus, aber konnten halt nicht wresteln.
Genau.
Und ausgerechnet so jemand holst du dann wieder zurück, was eigentlich ein kompletter Gegensatz zu der Aussage ist, von wegen, ja, Women's Revolution, na, na, na.
Ich meine,
ich glaube, das war nicht geplant. Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass das ein reines Trolling war. Dafür wäre das auch einfach zu Assi Emma gegenüber, glaube ich nicht. Ich glaube, die haben einfach erst eine Idee gehabt, waren dahinter, aber kennst du ja die WWE, die sind ja sehr sprunghaft und dann haben sie es einfach fallen lassen und wussten dann erstmal nicht, ja, wieso, weshalb, man hat das ja auch bei diesen Videos gemerkt, dass sie ja manchmal gar nicht mehr kamen und dann kamen die wieder.
Ja. Was ich ein bisschen, also was ich gelesen habe, war einfach, dass ja, dass wohl die Produzenten oder wie auch immer, die Booker wohl mitbekommen haben, dass angeblich Emma für diese Rolle wohl nicht so gemacht wäre, wie man sich das halt vorgestellt hat. Das ist halt wiederum die Frage, ist das jetzt nur ein, was in Dirt Sheets auftaucht, ist es halt eben irgendwie was anderes? Ich weiß es nicht, aber ich glaube auch nicht, dass das irgendwie so geplant war, als man diesen Emmalina-Charakter erschaffen hat. Ich glaube, man hat einfach auf dem Weg dahin gemerkt, so, irgendwie, irgendwas klappt da nicht. Und sei, ob es jetzt an Emma hängt, ob es vielleicht an den Reaktionen hängt, was auch immer, aber irgendwas hat da nicht funktioniert und deswegen hat man es wieder verworfen. Und dadurch ist halt sowas Merkwürdiges dabei rausgekommen. Also,
aber das war doch eh zum Scheitern verurteilt.
Ja,
Emma war ja eh jemand, die hat ja eh nicht im Mainstream so große Reaktionen gezogen. Dieses Gimmick von wegen, ja, Bikini-Girl und Model und ich bin ja so hübsch, hat noch nie funktioniert.
Nee.
Also die Voraussetzungen waren eigentlich schon katastrophal. Und man muss halt noch dazu sagen, das ist halt jetzt ein bisschen assi eigentlich, aber Emma ist auch nicht jemand, den man unbedingt als Traumgirl ansehen würde optisch. Sie ist so nett, aber das ist halt schon ein anderes Kaliber als so manch andere. Das passte vorne und hinten
Ja, sie
nicht.
ist jetzt
Vor allen
keine.
Dingen Emma hat andere Stärken, finde ich.
Ja, sie ist jetzt, muss man so ausdrücken, sie ist halt keine Sexbombe, um es mal so ganz blöd auszudrücken. Ne? Also, die ist halt, die ist echt hübsch, aber die ist jetzt nicht eine, wo du sagst, so, mein Gott, die strahlt das jetzt absolut aus, dieses Gimmick. Und vielleicht hat es auch deswegen nicht funktioniert, man weiß es ja nicht.
Genau, also so ein Gimmick zum Beispiel jetzt, ja, es gibt halt einfach Wrestlerinnen, die können zum Beispiel nicht gut wresteln. Ich sag halt nur, es gibt halt zum Beispiel eine Wrestlerin mit roten Haaren, aber der hättest du das 1:1 abgekauft. Das wäre ein Gimmick, das ist so, ja, okay,
Genau.
das passt.
Aber die hatte schwarze Haare übrigens.
Ja, mittlerweile.
Naja, aber ich stimme dir absolut zu. Also, ich glaube nicht, dass das so lange geplant war, dass man diesen Swerve da macht. Mich hat das so ein bisschen an diese Goldust-Geschichte aus, beziehungsweise Dustin Rhodes-Geschichte bei WCW damals erinnert, wo er doch als dieses komische Geister-Ghost Rider-Gimmick da reinkam und dann gesagt hat: Das ist ja totaler Blödsinn, ich bin jetzt wieder ich selber. So, wo auch alle gefragt haben: So, was war denn das jetzt? Und.
Nur das war halt wirklich ein Shoot.
Genau, das war halt wirklich ein Shoot und hier ist es halt einfach so, dass es merkwürdig wirkt, ne?
Aber
Also.
können wir uns denn darauf einigen, dass wir beide oder zumindest der Meinung sind, dass man so ein Gimmick heutzutage gar nicht mehr braucht, weil die Wrestlerinnen eigentlich so viele andere Qualitäten haben, dass man einfach nicht mehr ein Gimmick braucht, was über die Optik geht?
Ich finde sowas eigentlich ganz okay, wenn du das als. Also, wenn das quasi eine Frau ist, die sowohl gut aussieht, als auch gut wresteln kann, dann kann die nämlich als sowas wie die Anti-Women's Athlete-Wrestlerin dastehen. Das hatte ich mir ja eigentlich auch von Eva Marie gewünscht, dass die halt die eine Diva ist und dadurch eben den Hass auf sich zieht. Das finde ich kann funktionieren, wenn du eine davon hast. Aber die muss das dann eben auch vernünftig verkörpern können. Emma konnte das offensichtlich nicht. Ich fand Emma in ihrem alten Gimmick halt total cool. Also mit diesem silbernen Outfit und dieser abgefahrenen Musik. Das fand ich ziemlich cool und das hat auch zu ihr gepasst in meinen Augen. Also, na, und ansonsten, ich. Ich finde, das kann man noch bringen, aber du darfst halt nicht einfach nur eine Dame haben, die nicht wresteln kann und die einfach nur auf ihr Äußeres beschränkt ist, weil das passt einfach in die heutige Zeit nicht mehr rein.
Apropos, jetzt haben wir Kelly wieder.
Ja, eben. Und Kelly hat nicht umsonst in ihrer Anfangszeit bei WWE die ECW-Exhibitionistin gespielt. Also, wenn du dich daran noch erinnerst,
Ja.
als Freundin von Mike Knox, kann das sein? Der eifersüchtige Freund.
Glaube ich.
Also, Kelly. Wie gesagt, war immer sehr hübsch anzuschauen, jetzt auch, aber im Ring halt ganz schrecklich. Ganz, ganz furchtbar. Und ich frage mich auch, was man damit bezwecken will, weil so ein großer Name war sie halt dann eben auch nicht in meinen Augen.
Ja, vor allen Dingen ist es so überlegt, was die für Kohle bekommen wird jetzt.
Ja.
Weil es ist ein mehrjähriger Vertrag, ist auch kein Fulltime-Vertrag, also die wird halt richtig wieder zurückkommen. Das gibt gute Kohle.
Auf jeden
Ich
Fall.
weiß nicht warum, weil du hast halt so viele andere Wrestlerinnen mit Potenzial NXT. WWE guckt ja auch aktuell wegen dem Tournament ja auch noch nach Wrestlerinnen weltweit. Warum nicht das Geld da reinstecken? Also ich verstehe halt die Logik nicht. Wenn sie jetzt sagen, eine Victoria, würde ich sagen, okay, das ist halt, die kann wresteln und so, das kann ich noch irgendwo verstehen. Und Mickie James genauso, habe ich kein Problem mit, aber Kelly war halt nie eine Granate oder sonst irgendwas.
Ja, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, aber hey, wir werden sehen, was daraus wird. Mal sehen. Lass uns mal dann gleich zur nächsten Frage springen. Das ist immer noch von Tobias übrigens, also er war da sehr eifrig. Und zwar stellt er uns hier die Frage: Eure Kollegen vom Ringfuchs-Podcast, schönen Grüße an dieser Stelle, haben einen Talk darüber gemacht, wie die Reaktionen ihres Umfelds waren und aktuell noch sind, als diese erfahren haben, dass man Wrestling-Fan ist und das zu Veranstaltungen geht. Also sprich, David, wenn du irgendwo bist und du lernst neue Leute kennen, erzählst du ihnen gleich, dass du Wrestling-Fan bist und wie reagieren Menschen da drauf?
Sehr kuriose Frage, muss ich zugeben. Ich glaube, ich habe dasselbe Erlebnis wie du und jeder andere wahrscheinlich auch. Es gibt halt welche, die sagen dann auf einmal, ah, echt, du auch? Ja, ich gucke das auch, wo du es einfach nicht für möglich hältst oder wo du halt überrascht bist oder du siehst es denen direkt an. Da gibt es halt welche, die sagen, habe ich früher auch geguckt, aber jetzt nicht mehr. Fand ich früher toll, jetzt halt, ne, bin ich zu erwachsen, in Anführungszeichen. Dann gibt es halt welche von, ja, damit kann ich gar nichts anfangen. Die kennen es zwar, also jeder kennt halt Wrestling, das ist halt schon etwas, was man sagen kann, aber das sind halt die Reaktionen, was ich halt noch nicht hatte, von, ja, wie kannst du nur, sondern halt einfach, ja, ich kann damit nichts anfangen. Wobei ich den, ja, es schon hinbekommen habe, bei denjenigen, die eigentlich damit nichts anfangen konnten, dass ich schon ein paar so hingebogen habe, dass ich denen ein paar Sachen gezeigt habe und halt auch erklärt habe. Und in dem Moment, wenn ich denen erklärt habe, was es da für Hintergründe gibt, also dass es halt Marks und Smarks gibt und wenn ein Smark das ganz anders sieht und überlegt, ja, welche Konzepte sind da jetzt gerade und so weiter, das fanden die wiederum sehr interessant.
Ja, also.
Und die gucken das dann auch jetzt.
Ja, also dieses Nachfragen habe ich halt eben auch. Bei mir ist es halt inzwischen so, dass mein gesamter Freundeskreis weiß, dass ich Wrestling-Fan bin. Also sprich, da gibt es nichts mehr großartig Neues. Das Lustige, das ist mir letztens auf einer Party passiert. Da habe ich absichtlich den ganzen Abend über nicht über Wrestling gesprochen. Also wirklich. Und dann irgendwie über jemand, der jemanden kennt, kam dann auf einmal ein mir fremder Mensch auf mich zu und fragte dann so: Du machst was mit Wrestling, habe ich gehört. Und ich so: Nee, ich mache nichts mit Wrestling, ich mache halt einen Podcast über Wrestling. Ja, wie cool. Und da kam nämlich auch diese Aussage: Ich habe das mal in den 90ern geguckt und dann hat sie das aber auf einmal so rumgesprochen und auf einmal hat die gesamte Küche über Wrestling geredet und hat mich halt ausgefragt, was denn Wrestling ist und wo denn der Unterschied zu MMA ist und solche Sachen. Ich habe halt schon das Gefühl, dass inzwischen sich das so ein bisschen gewandelt hat. Also wie gesagt, in meinem
Das
Be
hatte ich im Übrigen mal in der Disco. War ich, ohne Scheiß, war ich in der Disco, also in Bochum halt, ich war in einer kleineren Halle. Und da war halt jemand mit diesem weißen CM Punk T-Shirt, ne?
Ja.
Mit Best in the World. Und ich sehe den und ich dachte einfach so, ey, ich fand das T-Shirt so geil damals, ne? Einfach rübergeschrieben, so, it's clubbing time, ne? Und das Geilste war dann, in dem Moment drehen sich so alle um, in den Umkreis, die näheren Umkreis waren, also, ey, CM Punk, was hier? Und ich dachte so, was, die gucken auch Wrestling, ne? Und dann kam man von dem Gespräch, war eine ganze Truppe, das war richtig cool.
Ich glaube, sowas ist mir aber auch mal passiert, auch mit dem Wrestling-Shirt. Aber nee, also ich glaube halt eben schon, dass Wrestling inzwischen jetzt nicht mehr dieses totale Schmuddel-Image innehat, wie es früher mal so war. Ich habe es auch geschafft. Also ich habe schon einen relativ großen Teil meines Freundeskreises schon dazu gebracht, mal mit zu einem Wrestling-Event zu gehen. Also ist nicht WWE, weil das ist ehrlich gesagt den meisten einfach zu teuer. Also die sagen halt, ich gebe nicht irgendwie 60 € für was aus, was ich nicht kenne und wo ich eventuell kein bisschen Spaß dran habe, sondern die gehen dann eher mit zu den kleineren WXW-Shows, was ja früher mal irgendwie 23 € gekostet hat. Jetzt irgendwie heutzutage sind es 27, irgendwie so, wenn du Sitzplatz haben willst, 27, 28. Und da gibt es auch welche, die habe ich wirklich bekehrt. Also das klingt dann irgendwie ein bisschen doof, aber da gibt es wirklich welche, die dann regelmäßig mitkommen und die dann auch Spaß dran haben. Wir haben jetzt erst noch den Bruder samt Frau von einem Kumpel von mir irgendwie mit dazu gekriegt, die ja dann irgendwie jetzt immer mit zu WXW-Shows in Köln kommen. Das ist dann eben schon ganz lustig. Und die waren jetzt zweimal dabei und sagen halt, das ist geil, das macht Spaß. Und ja, die haben sich da überzeugen lassen, sagen wir es mal so. Also ich habe diese negativen Geschichten habe ich eigentlich inzwischen gar nicht mehr. Und vor allem, selbst wenn, also inzwischen ist es bei mir so, ich gehe da relativ offen mit um. Und wenn die Fragen haben, sollen sie fragen. Aber ich glaube, die merken halt auch, ob du irgendwas mit Leidenschaft erzählst und ob du dahinter stehst und so. Und dann, weißt du, ist es
Ja,
halt
vor allen
eben
Dingen,
so.
meistens kommt ja, also wenn Kritik kommt, dann ist es ja meistens vor allen Dingen so, ja, das ist ja eh nicht echt, das ist ja eh fake, aber wenn du denen das halt sagst, wegen, ja, ist mir schon klar, aber dass man zum Beispiel den Vergleich macht, ja, das ist eigentlich eine Daily Soap mit Sport dabei, dann ist irgendwie sofort der Druck raus.
Ja.
Es ist immer auch eine Frage, wie man damit umgeht, wenn man jetzt sagt, ist fake, so, nein, das ist es nicht, na, 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 das ist ja natürlich bei Bananen, aber wenn man das denen halt schon zeigt, dass das einem bewusst ist, was halt viele gar nicht denken, sondern wirklich denken, hey, das ist so echt, das ist so nicht echt, werd dir das mal klar, dann nimmst du denen halt sehr viel Wind aus den Segeln.
Ja, eben. Und deswegen, also ich finde, wenn man da einfach quasi offen mit dem umgeht, was man da sieht und was man weiß, dann ist das für die meisten auch eigentlich gar kein Ding. Also weiß ich nicht. Ich habe da bis jetzt noch keine negativen Erfahrungen mitgemacht. Also ganz im Gegenteil. Eigentlich fanden es die meisten Leute eher interessant und waren dann eher neugierig darauf, warum und wieso und was das Besondere daran ist.
Wobei man bei der Wortwahl immer darauf achten muss, wie alt der Gegenüber ist. Bei meinen Eltern und auch bei meinen Onkeln, Tanten und so weiter kannst du Wrestling sagen und die verstehen nur Bahnhof. Sobald du aber Catchen sagst, verstehen sie das.
Das stimmt. Ja, Catchen ist ja auch noch so ein richtig schöner Begriff aus den 80ern, 90ern. Also,
Ja.
das kennt man ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Ich habe ja auch hier in dem Vlog, Achtung, kleiner Plug am Rande, habe ich ja auch gesagt, in der Halle tobt der Catch übrigens, weil ich das so schön fand.
Oh.
Ja, wunderbar. Nächste Frage bezieht sich passenderweise auch so ein bisschen auf die WXW. Und da kann ich an dieser Stelle eine kleine Ankündigung machen. Nämlich, wir machen dieses Jahr, ich habe auch schon ein paar Anfragen bekommen, gibt es auf jeden Fall eine Vorschau zum 16 Karat Gold 2017, Europas größtes Wrestling-Turnier. Wisst ihr, findet Anfang März in der Turbinenhalle in Oberhausen statt. 3 bzw. 4 Tage, wenn man noch die Inner Circle-Veranstaltung am Donnerstag mitzählt. Wrestling mit ganz vielen Gaststars aus aller Herren Länder. Und da werden wir einen Gemeinschafts-Preview-Podcast machen, nämlich mit den Kollegen Alexander Flöter und Tim Petrowski von der Alex ist von Wrestling Plus und der Tim Petrowski ist von GF der Talk und die machen auch beide da gemeinsame Sache und so. Und das sind Experten, was den europäischen Markt angeht und schon seit Ewigkeiten dabei. Tim kennt vielleicht der eine oder andere auch als Kommentator von der WXW. Und da machen wir auf jeden Fall einen Vorschau-Podcast und im Gegenzug werde ich dann wahrscheinlich im Nachhinein was noch mit denen auf deren Kanal machen, sodass wir das schön geteilt haben. Und ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch auf jede Menge Action auf unserem YouTube-Kanal freuen. Das wird dann auf jeden Fall kommen. Release-Termin ist noch nicht ganz klar, wahrscheinlich Anfang März, sage ich jetzt einfach mal. Weil ich muss das ja schneiden, mal gucken, was dabei rauskommt. Die Frage vom Tobias ist aber, wen habe ich als Gewinner auf meiner Liste? Ich glaube, da muss ich den David ein bisschen rausnehmen, weil der, glaube ich, gar nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Genau das.
Ich sage einfach das, was Olaf sagt.
Nee, ich weiß es ja selber nicht. Es ist auf jeden Fall in diesem Jahr echt ein ausgeglichenes Roster. Ich kann dir sagen, wen ich davon besonders gern habe, um es mal so zu sagen. Also ich würde es Timothy Thatcher absolut gönnen. Also Timothy Thatcher ist für mich einfach ein Riesentyp, nachdem ich die Conversation mit ihm gemacht habe. Und ist auch vom In-Ring-Style ist er halt für mich einfach jemand, der mich immer wieder in seinen Bann zieht. Ich kann dir nicht genau sagen, wo dann das liegt, aber ich sehe ihn unglaublich gerne im Ring. Wir haben, andererseits hast du halt auch, dass das, wie du ja schon geschrieben hast, Tobias, also das Roster fürs Karat ist halt ausgeglichen wie nie. Also du hast Leute wie Cody Rhodes dabei, David Starr ist bei WXW gerade unglaublich hoch im Kurs, Walter, Matt Riddle, keine Ahnung. Also ich fände es geil, wenn es Timothy Thatcher machen würde. Objektiv betrachtet wird das nicht machen, sind wir ehrlich. Also, ich glaube, dass Cody Rhodes da ein Wörtchen mitzureden hat, wenn er genug Zeit hat. Ansonsten sehe ich jemanden wie David Starr oder sogar Walter relativ weit vorne. Aber mal abwarten. Ja, Karat kommen wir eh noch wahrscheinlich oft genug drauf zu sprechen. Insofern machen wir weiter mit den nächsten Fragen. Da hat mich auch der Kollege Leo hat uns heute auch noch eine Mail geschrieben. Auch wieder unfassbar groß, hat uns unter anderem dafür für unsere Leidenschaft gelobt, die wir hier an den Tag legen. Danke dafür. Es kommt von Herzen, was wir hier in die Mikros einsprechen.
Oh, das hast du schön gesagt.
Ja, ist doch so. Ne, ich glaube, also sonst würde es uns ja auch keinen Spaß machen, wenn wir jetzt hier so sitzen würden, so, ja, also Wrestling, der Event jetzt ja war alles ja total kacke, ne, dann, es ist ja nun mal nicht so. Aber Leo fragt halt auch nach Geschehnissen der deutschen Wrestling-Landschaft und Europa und Co. Diese Frage werden wir genau bei dem Karat-Special besprechen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich manche Dinge davon nicht so 100% weiß. Und da bin ich schon ganz froh, wenn ich mit Tim und dem Herrn Flöter ja, fachkundige Unterstützung an meiner Seite habe. Dies werden wir auf jeden Fall da weiter besprechen. Er fragt aber auch noch weiter, was aktuell ja bei SmackDown abgeht, nämlich hier, dass Orton und White, die aufeinander getroffen sind, oder hätten aufeinander treffen können, irgendwie kollidieren können, aber Orton weigert sich, seinen Shot einzulösen und jetzt wird ja aktuell gemunkelt, dass man Luke Harper in den Main Event von WrestleMania bookt. Ja, und da fragt der Leo ganz treffend, ja, Harper so schnell in einem Main Event bei WrestleMania. David, ist das zu früh für den Herrn Harper?
Zu früh, weiß ich nicht. Ich finde schon, der hat halt irres Potenzial, ist einer der besten Big Mans, die ich bislang gesehen habe. Sowohl von der Mimik her als auch im Ring. Ich glaube schon, dass er da überzeugen kann. Was mich eher daran stört in der ganzen Sache, ist halt diese angesetzte Battle Royale. Weil dadurch ist der Royal Rumble im Grunde genommen für den Eimer.
Ja, ich finde diese Battle Royale, die sie jetzt da angesetzt haben, finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Also dann doch lieber ein Four-Way oder sonst irgendwas, aber so unmittelbar, also ich meine, das ist der Royal Rumble ist jetzt gerade mal ein paar Wochen her, jetzt so unmittelbar dahinter einfach nochmal einen neuen Number One Contender bestimmen und dann nochmal in der Battle
Ich kann
Royale.
sagen, es geht um dasselbe.
Ja,
Eigentlich ist
eben.
World Rumble, guckt man ja, weil man wissen möchte, wer headlined jetzt WrestleMania, wer hat ein Titelmatch. Das ist diese größte Spannung. Und jetzt ist World Rumble vorbei. Und es heißt, wir machen jetzt nochmal ein World Rumble quasi, wo es wieder um ein Titelmatch geht. Was einfach total hirnrissig ist. Ich meine, okay, es wird auf Triple Threat hinauslaufen, was wir nicht vorhergesehen haben,
Das
was
stimmt.
vielleicht ganz gut ist. Aber es ist einfach. Es nimmt der Sache so viel weg, viel besser hätte gepasst, dass, keine Ahnung, der Harper den Orton zum Beispiel dermaßen angreift, dass er irgendwie dann ein Single-Match rauskriegt, um den Titel vielleicht oder sonst irgendwas, was ein bisschen Anspannung reinbringt und Co., aber ist nicht ein Battle Royale. Also du kannst nicht zweimal dasselbe hintereinander machen. Das ist, wenn du ein Hell in the Cell-Match hast und dann 2 Wochen später bei Raw hast, wieder Hell in the Cell.
Ja, es entwertet den Event einfach an sich und diese Bedeutung, die halt gerade ein Royal Rumble mit sich bringt. Also, was haben wir uns alle auf den Rumble gefreut? Und jetzt kriegen wir halt nochmal eine Battle Royale. Ja, ach, ich gönne das Luke Harper auf jeden Fall, weil ich kann da auch nur dir mal wieder zustimmen hier. Also der ist unfassbar talentiert. Ich finde es auch sehr überraschend, dass sie ihn jetzt da offensichtlich schon so schnell in so eine prominente Rolle bringen. Andererseits ist halt eben so eine Fehde mit der gesamten Wyatt Family, finde ich halt eben auch ganz interessant, muss ich sagen. Ich finde es interessanter auf jeden Fall so zu lösen, also im Triple Threat Match zu lösen, als wenn du einfach nur Orton gegen Wyatt hast, weil das hatten wir jetzt schon oft genug und das hätte für mich jetzt nicht so unbedingt das WrestleMania-Feeling. Triple Threat ist dann doch ein bisschen festlicher, sage ich jetzt mal so. Aber mit der Battle Royale finde ich auch nicht ideal gelöst. Und vor allen Dingen, es ist ja jetzt eigentlich dann auch schon relativ vorhersehbar auch irgendwie. Also wenn das jetzt wirklich Harper wird, und AJ Styles, wie irgendwie erwartet, ja gegen Shane O'Mac fäden soll bis WrestleMania, ja, dann es ist halt jetzt nicht mehr so viel Überraschung drin. Das heißt, es ist sehr viel dann doch durchgesickert, irgendwie jetzt im Vorfeld von WrestleMania. Ist
Ja,
halt
aber
ein
da muss
bisschen
man noch nicht mal
schade.
was durchsickern. Also ich meine, das mit Harper, das ist, glaube ich, für einen Otto-Normal-Fan mittlerweile auch klar, wenn du halt das Geschehen siehst zwischen
Ja.
den drei Charakteren. Deswegen verstehe ich das halt nicht, weil das nimmt halt wirklich irgendwie den ganzen Bums raus. Dann lieber, was ich, hinterrücks angreifen und dann hast du da richtig Spaß in der Buchse.
Ampro, Spaß in der Buchse. Der Leo schreibt noch: Übrigens, weil ich eine Antipathie eurerseits gegen Goldberg Lesnar bei WrestleMania verspüre, ich freue mich tierisch drauf und auch erst recht, wenn er sich, wenn es um KOs Titel gehen sollte. Tja.
Moment mal, also da möchte ich mal einwerfen, der Kai, der hat darauf keinen Bock. Ich habe darauf tierisch Bock, weil das ist auch für mich ein Match, ist auch jetzt egal, wie das wrestlerisch ist, aber das ist Big Time Feeling, das ist WrestleMania Feeling. Das ist auch, ich fand, erst war ich bei dem ersten Match echt hin und her gerissen, fand ich das jetzt toll, schlecht, dass es so schnell vorbei war, aber jetzt dadurch, dass es halt beim Rumble auch wieder ähnlich so ging, habe ich irgendwie richtig Bock drauf zu sehen, wie Lesnar jetzt reagieren wird. Dadurch ziehe ich auch ein bisschen die Spannung und es sind zwei Big Mans. Großes Kino, das passt. Also, das möchte ich auch sehr weit oben in der Card sehen, vielleicht als letztes Match. Also, ich freue mich darauf, derbe.
Ja, ich bin mir noch unschlüssig, ob ich das so geil finde. Ich weiß es nicht. Also ich habe bis jetzt, also klar, Big Time Feeling ist da, aber ich weiß nicht, ob ich das als Main Event bei einer WrestleMania haben will. Und ich weiß halt nicht, das wird kein schöner Kampf werden. Und das ist halt, wir
Ja,
sind
Moment,
einfach.
aber bedenke eine Sache.
Ah.
Das ist nämlich jetzt wichtig. Die WWE hatte zwei Aufeinandertreffen gehabt. Und zweimal ist es null so gelaufen, wie du als Fan erwartet hast.
Ja.
Und
Ja.
deshalb ist da wirklich bei mir auch eine Spannung, weil ich bin gespannt, was WWE vorhat. Das macht die ja nicht ohne Grund, dass sie plötzlich so zwei im Grunde genommen Squash-Aktionen macht, wo einfach die Crowd abging wie sonst was, weil du einfach nicht damit gerechnet hast. Und ich denke mal schon, dass das WrestleMania-Match vielleicht auch anders wird, als man vielleicht erwartet. Ich
Ja,
hoffe.
ach, aber wenn das jetzt wirklich ein richtiger Main Event werden soll mit 20 Minuten oder so, also wirklich ein monumentales Ding, ich weiß nicht, ob die beiden da schon jetzt am Proben sind oder sonst irgendwas, keine Ahnung, aber da, das muss ja schon irgendwie auch Wumms dahinter haben und eine WrestleMania, die mit dem Goldberg endet im Zweifelsfall, ach, ich weiß nicht, das ist doch so, das ist so 2001 und
Ja, aber es muss
2004.
ja nicht das allerletzte sein. Es kann ja meinetwegen das vorletzte sein. Aber das ist halt ein Match, das kannst du nicht
Ah,
irgendwie
nee,
in der
aber das.
Midcard bringen.
Nee, ja, eben, das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Du musst entweder machst du Main Event oder machst halt gar nicht, weil in der Midcard versackt das halt. Das hat man ja auch bei WrestleMania 20 gesehen, da hat es nicht so richtig funktioniert da.
Okay, Moment, dann fassen wir einfach zusammen. Du hast richtig gehört. Kai hat darauf gar keinen Bock. Olaf ist noch hin und her gerissen, hat eigentlich auch weniger Bock drauf. Ich habe schon Bock drauf. Also.
Ja, irgendwie so. Aha, ich will einfach ein
Nächste
schönes
Frage, komm, denk dran.
Wrestling-Match sehen. Ja. Der Dominik fragt, das geht so ein bisschen einher mit der Bailey-Charlotte-Frage gerade. Ist es sinnig, potenzielle WrestleMania-Momente einfach in den Weeklies zu verschenken? Er denkt da zum Beispiel an den Titelwechsel von Bailey oder den Split von KO und Y2J. Tja, also ich glaube, er hat sich da gewünscht, dass quasi
Ich
Kevin.
lache sprachlos.
Ich versuche
Entschuldigung.
gerade das nachzukonstruieren. Ich glaube, er hat sich gewünscht, dass Kevin Owens und Chris Jericho als beste Freunde in WrestleMania reingehen und dann am Ende Kevin Owens durchdreht und dem Kollegen Jericho die Fresse poliert, muss man so
Okay,
sagen.
also ich sag's mal so rum. Ein Split muss immer vor WrestleMania sein. Ich finde das immer ein bisschen doof, wenn nach WrestleMania. Das ist vor allen Dingen bei den beiden hat sich das ja jetzt schon seit Monaten angedeutet und jeder wartet darauf. Und das ist halt, das Match zerrt ja auch dann von dieser Storyline. Und das ist genau richtig, dass es in der Weekly passiert ist. Bei Bayley ist wieder was anderes. Ein Titelgewinn ist was anderes als ein Split für mich, von der
Ja,
Bedeutung her. Ein
absolut.
Titelgewinn, der halt so groß ist, oder sowas Besonderes ist, der gehört halt schon eher zu WrestleMania oder zum Pay-Per-View als in der Weekly. Kann schon mal sein, wie damals Mankind. Besonderheiten, alles klar, aber eigentlich vom Feeling her, es ist einfach schöner, wenn es von einer großen Crowd ist. Beispielsweise jetzt bei Royal Rumble, hätte die da das Ding gewonnen, wären da 50.000 Leute ausgerastet.
Ja.
Das ist etwas halt anderes als in der Halle mit 8.000 Leuten oder 9.000 Leuten, was auch immer. Also Matches würde ich sagen, lieber bei WrestleMania, aber Storyline-Splits und Storyline-Entwicklungen lieber gerne vorher.
Ja, sehe ich auch so. Also gerade wie großartig war denn bitte schön das Festival der Friendship? Also ich habe ja hier vorm Fernseher gesessen, ich habe mich ja kaputt gelacht mit Jericho, mit dieser geilen Montur, mit diesem geilen Hut und dann diese komischen Statuen und die Tänzerinnen und dieses Bild, ey, das war doch fantastisch. Und als dann Owens endlich da ausgerastet ist, das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Also, das, klar, hätte man auch sowas machen können wie damals bei Michaels und Jericho, wo Jericho dem dann da zwischen die Beine tritt und so. Oder Owens ihm zwischen die Beine tritt und dann so eine Reminiszenz an damals. Aber hey, ich finde das gut und vor allem gibt das einfach dem WrestleMania-Match jetzt nochmal richtig Pep. Also ich finde es gut, dass Kevin Owens geturnt ist. Man kann jetzt auch abwarten, greift Jericho vielleicht bei Fastlane ein, das bringt auch wieder ein bisschen Spannung. Das finde
Aber
ich.
auf jeden Fall, Entschuldigung, mal kurz, weil wir haben ja jetzt keine War-Podcasts normalerweise. Bei dem Segment, was ich richtig geil fand, war erstmal, du hast Jericho angesehen, das siehst du die ganze Zeit schon an mit KO, dass er richtig Spaß hat
Unfassbar viel
dabei.
Spaß, ja.
Und ich kaufte ihm das auch echt ab. Ich meine, okay, das war natürlich eine Promo, aber ich glaube, ich kaufe ihm auch wirklich ab, dass er halt selten so viel Spaß hatte bei der WWE. Zum anderen fand ich halt richtig gut die Idee mit der List of KO.
Ja.
Weil es geht ja die ganze Zeit um List of Jericho, das Geschenk, und die haben das halt einfach auch sehr toll gemacht. Also Jericho hat ja wirklich draufgeschaut, er hat sich gefreut und das schauspielerisch wirklich richtig gut gemacht, dass er das halt einfach erstmal so hochhielt, dass man das KO nicht sah. Dann freute der sich noch und dann so, Moment mal, warum steht denn da mein Name? Hebt das ein bisschen mehr an, dreht den Kopf, aber er hat in dem Moment noch nicht so geguckt, dass er den Schlag erwartet, sondern der Blick war halt wirklich so fragend und dann kam der Schlag und das passte richtig gut.
Ja.
Haben beide perfekt gemacht, also besser kannst du. Konnte der Split eigentlich nicht gemacht werden?
Nein, absolut. Also ich war ja auch ein großer Kritiker der ganzen Kevin Owens, Jericho Storyline, weil ich halt fand, dass Kevin Owens da so ein bisschen, naja, unter Wert verkauft worden ist und einfach eigentlich hinter der List und hinter Chris Jericho als Champion so ein bisschen zurückstand. Aber ich glaube, dass man jetzt damit nochmal echt die Kurve gekriegt hat. Und ich fand das mega geil und als Raw-Moment absolut klasse. Und
Und ich möchte dieses Jesus-Gott-Bild haben. Das, ohne Scheiße, die Crowd ist ja auch drauf abgegangen wie sonst was. Das war so gut.
Ich fand allein, mir hat schon gereicht, wie Jericho da am Anfang mit den Damen getanzt hat und so. Ich habe mich ja kaputt gelacht. Das war so super. Und zu Bayley, glaube ich, haben wir gerade eben alles gesagt. Also da hätte ich mir auch eher einen WrestleMania-Moment gewünscht. Und ich glaube, man muss nicht alles für die WrestleMania auch sparen, aber sowas hätte dann schon gut getan. So, nächste Frage von Nikolas. Ich glaube, so heißt er. Ich konnte das nicht genau aus seinem Twitter-Handle, konnte ich das nicht so genau erahnen. Er heißt The Accident mit Nickname. Ja, er fragt, wie findet ihr, dass Bray Wyatt WWE Champion geworden ist? Ganz kurze Frage, David.
Ja, bei Bray Wyatt, mein Problem ist einfach, es gab so viele Momente, wo man ihn hätte pushen sollen, wo er auch für mich super interessant war. Und das war leider dann irgendwann nicht mehr der Fall. Ich sag mal eher so, ich bin gespannt, was draus wird aus der ganzen Sache.
Ja, also grundsätzlich finde ich es gut, weil der hat es auch einfach irgendwie mal, was ich verdient, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich finde, er war einfach mal an der Reihe. Ich finde Bray Wyatt als Charakter halt geil, im Ring finde ich ihn eher so,
Genau, das ist mein Problem, dass ich einfach zu viele schlechte Matches von ihm gesehen habe.
Ja, da war halt viel dabei, wo man gesagt hat, also ich sag nur WrestleMania gegen Undertaker zum Beispiel, das lag nicht nur an Bray Wyatt, auch am Undertaker, aber da waren halt einige Stinker dabei von Bray Wyatt. Insofern, ich finde ihn halt immer faszinierend irgendwie, wenn er spricht und wenn er reinkommt und so, aber manchmal sind auch einfach die Matches nicht gut. Insofern sage ich da mal, ich gönne ihm das und ich hoffe einfach, dass man daraus jetzt was macht und ihn wirklich aufbaut und dass er vielleicht einfach diese nächste Stufe wirklich gehen kann, weil das Potenzial ist schon seit Jahren da und jetzt hat man es halt dann eben gemacht, dass er Champion wird und mal schauen, was draus wird. Also ich freue mich da durchaus für ihn, sagen wir es mal so. Aber ich bin jetzt kein riesen Bray Wyatt-Fan, der sagt, ja, endlich den Brass, wie heißt immer, der Brass Ring ist es, ne, oder? Nicht der Brass Knuckle, sondern der Brass Ring, den er ergriffen hat und so. Ja, also wie gesagt, ich gönne ihm das. Aber wir müssen jetzt mal sehen, wie WWE ihn halt aufbaut, ne? Nächste Frage. Helmut Gnadenlos fragt via Facebook.
Alter.
Ja,
Der könnte auch im SM-Schuppen arbeiten.
Der Helmut ist sehr aktiv, auch bei YouTube kommentiert er immer gerne. Schönen Gruß. Er schreibt, Moin Moin, mich würde interessieren, wie ihr The Miz gegen Bryan bei Mania booken würdet. Und zwar nur das Match und nicht die gesamte Fehde, weil Fehde wissen wir ja, ne? Also würden wir Bryan verlieren lassen und dann quasi als Verlierer in die Rente schicken, würde The Miz, sollte The Miz gewinnen, damit er halt eben irgendwie aufgebaut würde. David, lass mal hier den alten Hobbybooker raushängen. Was würdest du machen?
Fiese Frage jetzt, wo du es gesagt hast. Also, sagen wir es mal so: Das Herz sagt, wenn Daniel Bryan noch ein einziges Match haben sollte bei WrestleMania, dann muss er eigentlich als Sieger aus
Ja,
dem
das
Ring
ist.
gehen. Der Verstand sagt aber, das wäre so ein geiler Push für The Miz, der es auch verdient hätte. Booking, ja, schwierig. Ich glaube, ich würde es auf jeden Fall vom Booking ein bisschen so machen wie beim ersten Match zwischen Ziggler und The Miz, wo es halt eher so war, dass The Miz so langsam angefangen hat zu verzweifeln und einfach sehr verbissen war und so einfach vom Willen her merkte, Scheiße, da ist jemand und ich krieg den gerade nicht zu Boden. Also dass halt Daniel
Ja.
Bryan klar als so ein bisschen Anführungszeichen der Underdog, der Jäger dargestellt wird, der einfach nicht aufgibt, der immer fightet, was ja auch zu ihm passt. Und dann einfach The Miz vielleicht irgendwann mal austickt und dabei einen Fehler macht, da sonst immer so kontrolliert ist und echt so verzweifelt ist, dass er einen Fehler macht und dann Daniel Bryan das Ding halt nach Hause bringt. Ich würde mir natürlich, wenn ich mir wünschen dürfte, würde ich eher sagen, The Miz soll das Ding gewinnen, aber ich glaube, so rum ist es logischer und ist auch eher so ein Good Feeling und es würde auch The Miz nicht unbedingt schwächen. Nö, passt
Ja,
schon.
also der gute Helmut Gnadenlos schreibt noch hier, es wäre ja auch Bullshit, Daniel Bryans Karriere durch Eingreifen von Maryse enden zu lassen. Also ich bin da auch, ich weiß es halt auch nicht, aber ich glaube, wenn die beiden aufeinandertreffen sollten, glaube ich, wäre es auch im Daniel Bryans Sinne, dass The Miz eigentlich da als Gewinner rausgeht, so in dem Sinne. Weil was bringt es denn Daniel Bryan, wenn er jetzt nochmal gewinnt? Sondern da soll er dann vielleicht eher unfair verlieren. Also Daniel Bryan soll unfair verlieren und dann setzt The Miz am Ende nochmal nach und Daniel Bryan darf dann nochmal zurückkommen oder so und darf dann trotzdem nochmal feiern. Also ich finde,
Das
eine Niederlage.
wäre im Übrigen ein Match, eines der wenigen Matches, das ich hasse. Epische Face-Turns oder Face-Momente, wo man sich in den Arm nimmt oder sonst was. Das wiederum könnte ein Match sein, wo ich es nicht mal als unpassend fände. Wenn es irgendwie danach ist, dass irgendwie The Miz selbst als Heel, der einfach nur arrogant oder von sich überzeugt ist, einfach sagt, so, okay, scheiße, du hast echt was drauf. Wir haben ein tolles Match abgerissen. Hat so ein bisschen was wie damals Bret Hart und Roddy Piper. Ich hasse das eigentlich, aber ich glaube, hier wäre das noch nicht mal so schlimm.
Weißt du,
Also
ich finde, wir machen daraus eine doppelte Anspielung. Und zwar Daniel Bryan nach einem langen Kampf am Boden, The Miz lauert und seine letzten Worte von The Miz sind: I'm sorry, I hate you. Und dann zoomt die Kamera auf Daniel Bryans Gesicht und er sagt: I know. Dann haben wir Michaels und Ric Flair drin und
und mit dem
Star
Star
Wars.
Wars.
Wenn das nicht gut ist.
Und dann kommt Chewbacca rein,
Man
dann war es das schon.
weiß es nicht. Wir werden sehen. Also
Was aber
ich.
eigentlich ganz lustig ist, dass die Fans immer mehr damit spekulieren, dass da was kommt, ne?
Ja, ich fänd's auch. Ich würde es Daniel Bryan so gönnen, dass er halt diesen Abschied noch bekommt und einfach nochmal diesen Moment kriegt, um da wirklich Abschied zu nehmen. Und ich habe es schon häufiger gesagt, Daniel Bryan ist einer meiner absoluten Lieblingswrestler aller Zeiten. Und die bauen sie ja immer mal auf. Also
Ich wollte ja
die.
gerade sagen, die machen das ja immer weiter, selbst beim Rumble. The Miz zieht das ja durch, wie so, jetzt auch bei
Ja.
Elimination Chamber. Super gemacht.
Ja,
Also,
und.
die pushen das wie sonst was und irgendwas muss da kommen.
Ja, aber
Irgendwann.
wie. Ja, aber vor allem, wie scheiße wäre es denn zum Beispiel auch, wenn man sagt, hier, da sucht sich Daniel Bryan einen Stellvertreter aus oder sonst irgendwas. Weißt du, dann. Ach, nee, bitte nicht. Also, wenn, dann soll er dieses eine Mal noch in den Ring steigen und für ein bisschen Footballhelm aufsetzen oder sowas.
Der würde ja auch nicht passen. Also, das würde ja auch
Ja,
nicht zum
eben.
Charakter passen, der halt fightet wie sonst was.
Ja, eben, ach, das ist eine schwierige Geschichte. Ich hoffe, dass auf jeden Fall diese Geschichte noch weitergeht, weil ich finde, das ist echt was SmackDown so gut tut, diese Rivalität zwischen den beiden. Es macht so viel Spaß, denen dazu zu gucken und The Miz blüht da auch auf. Und das ist neben der Ziggler-Fehde echt das Beste, was The Miz seit Ewigkeiten gemacht hat. Um mal so ganz klar zu sagen. Der Helmut hat auch noch ein ganz kurzes Lob für uns und eine Anregung. Er schreibt außerdem hier: Außerdem vielen Dank für die diversen tollen Podcasts, welche meine langen Zugfahrten versüßen. Zudem hoffe ich, dass ihr tatsächlich noch einen Podcast zu den erotischsten WWE-Momenten macht. Und falls ja, würde ich mich freuen, wenn du ausnahmsweise Olaf und nicht Olaf heißen würdest oder dich nennen würdest.
Ja, dann kannst du dein Gesicht auch komplett rot anmalen, dann gehst du Brother Love dann rein.
Brother Olaf, meinst du?
Brother Olaf. können wir gerne machen. Ich meine, es gab auch ein paar schöne Momente.
Ja, das stimmt. Nächste Frage, das ist eine etwas globalere Frage von der Muggelige via Twitter. Schönen Gruß, der ist auch immer jemand, der sehr viel da aktiv dabei ist. Und der schreibt, was macht eigentlich für euch ein gutes Match aus? Nur das Match gesehen, ohne das Kennen der Story. Also sprich, ne, was braucht es, damit uns ein Match gefangen nimmt?
Das kannst du so pauschal nicht sagen, weil ein Match unterschiedlich sein kann, also unterschiedliche Qualitäten haben kann. Du kannst ein Match haben, was von der Storyline lebt, einfach die halt erzählt wird, obwohl du das die Fehde vorher nicht kennst. Verkörpern die was da so gut halt ihre Charaktere, dass du direkt merkst, okay, wie tickt jemand. Wie vorhin gesagt, The Miz gegen Dolph Ziggler ist ein super Beispiel dafür. Du hättest die Fehde vorher nicht wissen müssen, um die Mimik und die Aktion halt deuten zu können.
Ja.
Solche Matches gibt es, dann gibt es aber auch Matches, ja, zum Beispiel die ganzen TLC-Matches zwischen Hardys und Co. und Edge und Christian und die Dudleys. Da war auch keine wirkliche Storyline, die dich interessiert hat, aber das war halt ein Spotfest. Trotzdem fand ich diese Matches toll. Und da gibt es halt auch andere Matches, die sind halt eher. Zum Beispiel Mad Wrestling, wenn halt Kurt Angle irgendwelche tollen Wrestling-Matches gegen Chris Benoit oder so hatte. Das war auch wieder ganz anders. Das hatte andere Qualitäten. Also pauschal kann ich nicht sagen, was ich an einem Wrestling-Match gut finde oder was ein gutes Wrestling-Match sein muss. Das kommt immer von den Leuten drauf an und wie viel Zeit die haben.
Auch und, vom Publikum. Also das hängt ja auch wieder vom Publikum ab. Also wenn du dir, wenn du einem Fremden The Rock gegen Hogan zeigst zum Beispiel und der schaut sich das an, der wird vielleicht der. Dem geht es dann nicht um die Aktion, sondern geht es dann in dem mit um die Charaktere und um das, was in der Halle passiert.
Ja, das mache ich ja immer. WrestleMania 18, Hogan, habe ich letztens, hatte ich Besuch an Silvester. Ich meine, ja, komm, das musst du gucken. Der Typ hat eigentlich nicht viel mit Wrestling am Hut, ne? Eigentlich gar nichts. Und ich meinte so, acht mal nur auf die Crowd, ne? Und dann hab ich einfach nur den Fernseher richtig laut gemacht, mich zurückgelehnt und der ging immer mehr ab. Ne? Der so, mein Gott, was ist denn da los? Guck mal die Leute. Boah, Wahnsinn. Und der war dann auch voll drin, obwohl er gar keine Ahnung hatte. Und das ist halt auch nicht wichtig. Das kommt halt wirklich. Es gibt immer ganz viele Faktoren, genauso wie bei Shawn Michaels gegen Undertaker. Das war einfach. Das hätte, glaube ich, jeden Menschen vom Hocker gehauen, selbst wenn du mit Wrestling nichts am Hut hast. Weil das einfach von der Dramaturgie her so ein geiler Aufbau im Match war. So tolle Konter. Im letzten Moment, wo du einfach selbst als Nicht-Wrestling-Fan dachtest, jetzt ist es das gewesen. Und ja.
Genau, das Ding ist ja einfach, ein Wrestling-Match ist ja mehr als nur die Aneinanderreihung von Moves in irgendeiner Form, sondern Wrestling, da steckt ja noch so viel mehr dahinter. Da steckt die Interaktion von den Wrestlern mit dem Publikum, das Publikum an sich, die Aktionen, wie sie aufeinander abgestimmt sind, irgendwelche Geschichten, die sich halt innerhalb der Matches entwickeln. Das muss ja nicht mal vorher sein. Das kann eine Verletzungsgeschichte sein oder sonst irgendwas. Oder bestimmte Körperteile, ganz klassisch, wie ich das ja immer sehr mag zum Beispiel. Ich bin ja ein großer Freund dieser ganz oldschooligen Geschichte. Man bearbeitet einen Körperteil und das wird dann durchgezogen. Und wenn das dann auch wirklich konsequent gemacht wird, wie das zum Beispiel ein Dolph Ziggler ganz hervorragend auch verkaufen kann oder ein Shawn Michaels oder so. Oder auch ein Daniel Bryan konnte das auch ganz herausragend. Und dann noch eben noch ganz viel anderes dazu kommt, dann kann das eben ein schöner Kampf sein. Genauso kann es halt eben sein, dass ein Kampf, obwohl er halt von mir aus furchtbar spektakulär ist, an einem vollkommen vorbeigeht. Also das ist mir ja auch schon mal passiert, dass du dir, schaust dir halt irgendwie ein geiles Highflyer-Match an, denkst du so, ja, das ist alles total nett, aber es berührt mich nicht. Weil es sich vielleicht anfühlt, als wenn die nur durch die Bewegungen gehen, weil da einfach die Moves nicht aufeinander aufbauen, sondern einfach nur die Moves ob der Moves passieren. Es ist echt eine schwierige Frage und wahrscheinlich, vielleicht frage ich da demnächst mal einen von Wrestlern nach, was die dann für ein gutes Match halten und was sie für ein gutes Match brauchen. Aber
ich glaube, was man sagen kann, das Wichtigste, was jedes Match haben muss, damit es gut ist, es muss eine Chemie zwischen den Wrestlern geben. Du das siehst bei Wrestlern immer direkt an, ob es eine Chemie gibt oder nicht. Die können 1000 Matches machen, die sind super. Und andere, die können 1000 Mal gegeneinander antreten und es klappt einfach nicht. Irgendwas passt da nicht. Und das ist die Hauptvoraussetzung. Und dann noch, die Crowd würde ich als zweite Hauptvoraussetzung mit dazu nehmen. Weil wenn die Halle ganz still ist, kann das Match noch so toll sein, es nimmt dem Ganzen ein bisschen diesen Momentum und dieses It-Faktor-mäßige weg.
Ja, das stimmt absolut. Also wenn die Crowd halt nicht mitspielt, dann, das hat man ja, es gab ja doch dieses Empty Arena Match damals beim Super Bowl, wo The Rock gegen Mankind angetreten ist. Und ich tue mich bis heute schwer, mir das komplett anzugucken. Also der Kampf ist okay, das ist halt ein witziger Brawl irgendwie und der ist nicht schlecht. Aber das so komplett ohne Ton zu hören, dann hörst du halt hier die ganze Zeit da rumstöhnen und mal sprechen oder sonst irgendwas. Aber mir fehlt da einfach so viel, dass mir das gar keinen Spaß macht. Ne? Und da habe ich jetzt meisterhaft den Bogen zu unserem WrestleMania, quasi zu unserem Attitude-Era-Thema geschlagen. Vorher habe ich aber, ich habe noch eine Frage, die kam nämlich von unserem liebsten Kai. Ich habe nämlich einen Tweet
Unserem Kai?
abgesetzt. Ja, unserem Kai. Ich habe einen Tweet abgesetzt und habe einen Buchstaben vergessen. Dann twitterte er mich ran mit: Warum hast du bei etwas das S vergessen? Danke, Kai.
Kai ist einfach unser Klugscheißer.
Ja, genau das. Das
Unser
war
Asi
genau
und
das.
Klugscheißer.
Assi und Klugscheißer, und der ist dann auch demnächst mal wieder hier mit dabei.
Ja, wir nennen ihn einfach ab jetzt immer Kai The Rock. Dann ist Ruhe.
Kai The Rock Johnson.
Ja.
Unbedingt. Ja, ansonsten nochmal vielen Dank für die ganzen Fragen, die ihr hier eingesendet habt. Wir waren jetzt diesmal ein bisschen schneller beim Beantworten, als wir das sonst gewohnt sind, aber es war halt auch jede Menge. Aber haut ruhig gern die Fragen immer an uns raus. Wir nehmen da gern zur Stellung, egal ob es zum aktuellen Geschehen ist, vielleicht auch mal irgendwas Grundsätzliches. Also ich fand auch die beiden Fragen hier mit ja, wie denkt ihr über was macht für euch ein gutes Match aus und wie reagiert euer Umfeld darauf, dass ihr Wrestling-Fan seid? Finde ich super, solche grundlegende Fragen auch mal hier zu beantworten. Echt cool. Ansonsten wisst ihr ja bei uns fragen@headlock.de ist die Adresse. Bei uns gibt es bei Facebook, Twitter, YouTube und nicht vergessen, auf unserer Website headlock.de haben wir auch eine Support-Us-Seite. Sprich, wenn ihr uns da ein bisschen unter die Arme greifen wollt, finanziell, dann könnt ihr das da gerne tun. Über Amazon, über PayPal, wenn ihr das möchtet. Freuen wir uns da gerne, freuen wir uns da sehr drüber und sagen brav Dankeschön. So, haben wir schon fast wieder eine Stunde gekillt hier, mal wieder. Dem David ist noch nicht sein Kopfhörer aus dem Ohr gefallen, glaube ich. Doch geht's.
Aber das passt gerade gut zur Support-Seite.
Stimmt,
Helft uns,
da.
wir müssen hier mit zwei Headsets aufeinander arbeiten.
Das stimmt absolut. Papa braucht ein neues
Ja,
Headset.
zumindest
So.
irgendwie mal ein Headset, was funktioniert.
Du hast ja eigentlich ein gutes Headset, aber es war ja irgendwie, Skype wollte ja heute einfach nicht.
Ja, das ist eine Katastrophe.
Bei mir funktioniert alles super. Ja, dann lass uns mal zum eigentlichen Thema kommen. Die Attitude Era ist ja bis heute so ein bisschen das Aushängeschild, wenn es darum geht, ja. Wie schön es doch früher einmal war. Also immer, wenn man heutzutage sagt, so, oh, es ist ja irgendwie alles anders und komisch, dann sagt man ja immer, aber weißt du doch, damals bei der Attitude-Zeit, da war es ja total abgefahren und total super geil und mit The Rock und Steve Austin und Triple H und wie sie nicht alle heißen. Ja, das war auf jeden Fall eine Ära, in der das Wrestling wirklich in die Mitte der Popkultur gerückt ist, wo Wrestling wirklich auch in der Mitte angekommen war. Das ist jetzt inzwischen ja offensichtlich nicht mehr, wenn man sich so manche Reaktionen anschaut.
Vor allen Dingen, man muss sagen, die Einschaltquoten damals waren pervers, also wirklich perverse
Ja,
Einschaltquoten.
eben. Ich hab mir jetzt noch mal diese Doku angeschaut, die es auch im Network gibt. Die gibt nur so einen ganz groben Überblick über die Attitude Era, aber es ist schon mal ganz nett auf jeden Fall und klammert vor allem ein paar sehr negative Sachen halt eben aus, außer Mick Foley, der ist da immer sehr aktiv dabei.
Meine Frage, wie hoch war das höchste Rating? Das höchste Rating war 6,9, ne?
Es kann sein, ich hätte jetzt 6,5 gesagt, aber ich habe Ratings nicht im Kopf.
Auf jeden Fall, es war irgendwie ein 6er-Rating und die andere Sendung hatte ein 5er-Rating. Das heißt, zusammen, weil die liefen ja zeitgleich, hatten die ein Rating von 11. Muss man
Ja,
sich einfach
ja.
jetzt vor Augen halten. Ein Rating von 11. So viele Leute saßen vor dem Fernseher in Amerika, wo wir dann heute bei einem Rating von 2 sind.
Genau, also das war unfassbar. Da hat eigentlich jeder hat Wrestling geguckt. Also ohne das jetzt irgendwie dazu sehr glorifizieren zu wollen. Also in den USA war es einfach so, da hat jeder Wrestling geschaut. Und ich weiß auch, dass das, auch wenn du dir Hallen angeschaut hast, auch was die Schilder angeht und sowas, das war halt auch eine ganz besondere Zeit, wo auch.
Oh, die Schilder waren geil.
Ja, aber du.
Anfangs immer der Kamera schwenkt durch die Halle und du hast eigentlich nur Plakate gesehen.
Ich frage mich immer, wie die Leute selber die Show gesehen haben manchmal.
Ist egal. Darum ging es denn, glaube ich, gar nicht. Das war einfach, wie beim Fußball, weißt du, wenn du eine Fahne vor dir hast, das hat dich dann einfach nicht gestört in dem Moment. Die waren ja einfach auf, das Publikum war ja auch so, die sind ja mit Gruppen dahin gegangen. Das war eher selten. Heutzutage ist es meistens, dass du mit zwei, drei Leuten hingehst. Und früher hast du da teilweise Gruppen von 10, 15 Mann gesehen. die einfach dahingegangen sind nach dem Motto, ja, wir machen jetzt Party, wir machen uns einfach einen richtig schönen Abend.
Ja, vor allem auch eine deutlich ältere Demografie einfach. Also du hast dann wirklich auch die jungen Erwachsenen gehabt, hier von College Kids bis halt dann zu gerade Männern, aber auch Frauen im mittleren Alter, aber halt eben nicht mehr diese ganz junge Demografie hast du damals eigentlich weniger. Auch da kurzer Rückblick auf diese Doku, die da im Network läuft. Das fand ich sehr witzig, als der Road Dogg hat dann gemeint, so ja, es gab dann auch so manchmal merkwürdige Momente, dann kam dann irgendwie eine Mutter mit ihrem sechsjährigen Sohn vorbei und dann sagt die Mutter zu ihrem Sohn so, komm, Schatz, zeig's ihm mal. Und dann stellt sich der Sohn vor den Road Dogg und macht dann halt eben die Cross-Chops und sagt, zack it, zack it, zack it, ne? Und der Road Dogg nur so, hey, das ist nicht meine Schuld. Ihr habt ihn das gucken lassen, ne? Meine Schuld ist es nicht.
Aber die Zeit war damals auch ein bisschen locker. Man muss ja dazu sagen, generell auch die Menschen, das war halt alles nicht so ernst. Das war die Generation, wo alles mal ein bisschen locker gesehen wurde und politisch korrekt gab es da auch nicht. War halt alles nicht ganz so ernst und bieder oder wie soll man sagen, heute wird halt alles auf die Goldwaage gelegt. Das ist halt der
Genau.
Riesenunterschied. Also wenn du halt ein falsches Wort heutzutage als Promi sagst oder so, hast du erstmal einen Shitstorm sondergleichen. Damals hast du ein falsches Wort gesagt, dann hingen die vorm Fernseher und haben gesagt, na und?
Ja, das ist halt so ein bisschen das Ding. Klar, auf der einen Seite kann man halt sagen, Political Correctness, wie man es ja ist, heutzutage ja ein Schimpfwort irgendwie in einer Form, aber auf der anderen Seite denke ich mal halt auch, manche Sachen muss man nicht unbedingt im Fernsehen sagen. Andererseits ist es halt so, Wrestling ist halt eben eine Kunstform und die darf eigentlich auch in meinen Augen durchaus mal über gewisse Grenzen hinweggehen. Einfach, weil das okay ist. Also beim Postillon regen wir uns auch nicht auf, wenn die Hitler-Witze oder sonst irgendwas machen. Wenn bei WWE jemand, keine Ahnung, also ich erinnere nur an John Bradshaw Layfield damals, der in Deutschland mit dem Stechschritt und Hitlergruß durch die Gegend gelaufen ist. Ich fand das damals auch kacke, muss ich dazu sagen, aber im Nachhinein, ne,
Aber ich
es
sag
war
mal
eine
so,
andere Zeit.
das Wrestling war damals eher so, wie wenn du jetzt heutzutage ein Konzert besuchst. Wenn du ein Konzert besuchst, also ein Rockkonzert, da fallen halt auch Wörter wie Mother und sonst was. Aber das ist dann wurscht. In dem Moment denkt auch keiner nach oder wenn die halt irgendwie einen Begriff machen oder sonst was. So eine Stimmung war halt quasi auch beim Wrestling. Es war halt einfach auch eine andere Art der Aufmerksamkeit. Du hast halt nicht alles zu ernst genommen, hast halt einfach mal gesagt, scheiß drauf, aber auch andererseits auch bei Heels, wenn dir was auf den Sack ging, hast halt einfach gebuht, aber du hast halt einfach deine Emotionen rausgelassen, warst halt voll da drin, integriert und wenn dir was halt nicht gefiel, war halt die Meinung einfach damals, ja, dann buh halt oder schau nicht zu. Diese Anführungszeichen Fuck-Off-Haltung war halt immer da.
Ja,
Das hat auch
absolut.
alles ein bisschen leichter für die Wrestler und für die WWE gemacht, weil ja, es gab wirklich viel Schund, worauf wir auf jeden Fall drauf kommen
Genau.
werden. Aber es war halt einfach, du konntest in Anführungszeichen eigentlich nicht richtig alles falsch machen oder musstest Angst haben, oh, wie reagieren die Leute, sondern es war eher, ja, lass probieren und wenn die halt nicht drauf reagieren, war es das halt. Da hat es halt nicht funktioniert, machen wir was anderes. Und dann,
Ja.
ja.
Ja, da ist ja auch sehr viel auch den Bach runtergegangen, muss man so sagen. Also Ideen, die halt aufgegriffen worden sind und genauso schnell wieder verworfen worden sind, das gibt es nicht nur aktuell mit Emmalina, sondern das gab es auch früher schon so. Und da gab es noch sehr viel merkwürdigere Storylines und Angles. Offiziell hat ja WWE so ein bisschen die Attitude Era am 15. Dezember 1997 ausgerufen. Da gab es ja diese Promo bei Raw, wo Vince McMahon eben gesagt hat: So, liebe Leute, wir widmen uns jetzt einem neuen kreativen Prozess hier bei WWE. Wir versprechen, es wird kantiger, es wird unbequemer und es wird auch skandalöser auf der einen Seite.
Aber es ist nicht das Beste, es kam dort das Wichtigste, fand ich, oder das Prägnanteste, war dieses, er wollte nicht mehr dieses Good Guy versus
Genau.
Bad Guy, wo er dann halt sagte, ja, dieses Schwarz und Weiß wollen wir nicht mehr, sondern es gibt halt auch die Grauzonen. Was eigentlich ganz lustig ist, weil heutzutage gibt es halt Good Guy versus Bad Guy. Und diese
Ja,
Grauzonen sind
zumindest.
halt sehr weit weggegangen. Also im Grunde genommen tendierte die WWE jetzt mittlerweile, also in der PG-Ära, irgendwie genau ins Gegenteil wieder.
Ja, aber das ist halt auch schon. Also, wenn du dir jetzt auch die Main Event Stars bei WWE aktuell anguckst, ist das wirklich so, dass wir keine Grauzonen haben? Ich meine, klar, aber es ist so ein Roman Reigns, der ist ja das beliebteste Beispiel. Da sagt man jetzt so, ja, der ist ja der ganz klare Good Guy irgendwie, weil der gibt nicht auf und der macht hier, der kämpft bis zum
Ja, aber
Umfallen
guck
und
mal,
so.
Roman Reigns lebt ja, ist ja nur Tweener, in Anführungszeichen, wegen dem Publikum.
Ja, aber auch
Ansonsten
in
wäre.
seinen Aktionen ist er doch auch heelisch,
Ja,
muss man
Moment.
sozusagen.
Dann hast du jetzt vielleicht einen herausgehoben, wo es halt ein Sonderfall ist, wo auch vom Publikum, wo man halt nicht weiß, was ist jetzt, was funktioniert jetzt.
Kevin
Aber
Owens ist das nächste.
ne, Kevin Owens ist ein ganz klarer Heel, der sich auch heelisch standardmäßig,
Ah.
Moment, der sich auch standardmäßig WWE-mäßig verhält, nämlich immer feige. Seth Rollins als Heel, oh, war genau dasselbe. auch wieder so, Bray Wyatt als Heel, oh, ich brauche meine Family. Das es sind schon sehr klare Sachen, genauso wie umgekehrt, selbst ein AJ Styles hatte ja so, ich bin Heel, okay, ich brauche meine Buddies, alleine schaffe ich es nicht die ganze Zeit, bis irgendwann mal das Match kam. Andere Seite hast du dann die Faces, wie dann John Cena, der Grinsebacke, ja, ich gebe nicht auf. Dann kommt ein Roman Reigns, der halt auch da Face war, Grinsebacke, ich höre nicht auf. The Miz ist
in ihren
der Heel,
Aktionen.
ist alles arrogant. Die Charaktere sind alle sehr schwarz-weiß ausgerichtet. Das ist halt auch das, was mich am meisten stört, weil halt einfach dieses, ein Guter kann aktuell nicht mehr böse sein. Du wirst nicht erleben, dass ein John Cena sich mal wie ein Heel verhält oder einfach auch mal heelische Sachen sagt. Das
Hatte doch letztens schon wieder das, ging doch auch schon wieder in die heelische Richtung, wo er da.
Wie in die heelische Richtung ist.
Ja, natürlich. Also,
aber du bist halt
sicher,
nicht,
jetzt nicht,
er zum
nein, der ist ja auch kein Heel.
Ja, aber guck mal, jetzt vergleichen wir einfach. Damals zum Beispiel, als es anfing, da hattest du die Faces und ein Face ist genauso mal ausgerastet wie ein Heel. Der hat dann auch schon mal, wenn irgendwie er betrogen wurde und echt so einen Hals hatte, meinetwegen Ken Shamrock, der hat sich dann den Schiedsrichter gegriffen, den durch den Ring geworfen. Das würde ein John Cena niemals machen. Diese eben genau das, was halt damals Vince in dieser super Promo da halt gesagt hatte, ist es halt heute nicht mehr. Dieses, wenn jemand schlecht ist oder jemand gut ist im echten Leben, ist auch nicht jemand klar gut und jemand klar schlecht und hat nur diese Eigenschaften und nicht, sondern es gab immer dieses Gemische in der Attitude-Zeit und halt immer diese, Anführungszeichen, auch diese normalen Typen, die einfach gar nichts waren. Die waren halt Tweener, die waren mal so gut Heel, dann wieder Face, mal einfach alles gemischt. Das war halt auch dieser Aspekt, der einfach heute nicht mehr da ist. Du kannst, also meiner Meinung nach ist das heute wirklich genau das Gegenteil. Und das ist einfach auch das, was die PG-Ära auszeichnet, was nicht heißt, dass es schlecht sein muss, aber es ist auf jeden Fall die Abkehr von der Attitude-Zeit wurde auch bei den Charakteren genauso dann ausgeübt, dass eigentlich das, was Vince damals in dieser Promo sagte, umgedreht wurde.
Das stimmt schon, dass es damals mehr gab, aber es gibt es heutzutage auch noch, wenn auch nicht mehr ganz so stark ausgeprägt. Also das kommt ja auch durchaus noch mal vor, dass auch die Babyfaces mal aggressiver agieren und die Heels vielleicht auch mal nicht aufgeben wollen. Aber klar, damals war halt einfach eine Zeit, gehörte das zum Konzept. Heute ist das dann eher der Ausreißer einfach, um das, wie sagt man so schön, die Ausnahme bestätigt die Regel, ne? Also ich glaube, so würde ich das jetzt einfach mal beschreiben.
Aber das Lustige war im Übrigen, die Idee der Attitude-Ära war eigentlich genau das, was Wrestling in den Massenmarkt oder in den Alltag der Leute reinzog oder brachte, weil dadurch halt Charaktere auch entstanden, jetzt mal von den ganz Durchgeknallten abgesehen, die sich realer anfühlten. Also die fühlten sich halt wirklich an, als wäre da einfach ein ganz normaler Typ, der da reingeht. Steve Austin zum Beispiel, ein ganz normaler Typ, der geht rein, der möchte Leuten einfach nur auf die Fresse hauen.
Und er will den Boss vermöbeln vor allem. Das ist ja, damit sind wir eigentlich ja schon beim idealen Beispiel hier. Also Steve Austin ist ja das Aushängeschild der Attitude Era, um es mal so zu sagen. Und ist auch der, bis heute glaube ich, immer noch der erfolgreichste Superstar aller Zeiten. Oder der, also im Sinne von verkauftes Merchandise und Co. Ich glaube, da ist er immer noch ganz oben mit dabei. Der hat ja auch eigentlich auch so eine Wandlung natürlich dadurch gemacht. Und auf der anderen Seite auch diese Geschichte mit McMahon, auch McMahon eben diese Metamorphose durchlebt hat. Also vom Kommentator, wo du eigentlich gar nicht, wo du zwar so gewusst hast, so ja, der ist ja eigentlich, theoretisch ist der ja auch Besitzer von WWE, aber der stand halt außen vor. Und der ist dann auf einmal ins aktive Business mit reingerutscht. Und das auch war halt eben auch eine Sensation. Und diese klassische, dieser klassische Konflikt zwischen Arbeitnehmer und seinem Boss. Das war auch damals was natürlich die Leute fasziniert hat, weil das gab es vorher nicht. Also,
wenn man sich da einwerfen?
Wirf ein.
Die Attitude Era hat am 15. Dezember angefangen. Inoffiziell heißt es ja Montreal Schooljob, aber im Grunde genommen muss man halt wirklich auch sagen, nicht nur, weil ich Bret Hart-Fan bin, aber wir haben auch eigentlich Attitude Era Bret Hart irgendwo zu verdanken, weil vorher war ja schon die Storyline halt sehr oft so, dass Bret Hart halt eben, er war ja der Erste, der wirklich Vince immer wieder angegriffen hat.
Genau,
und
auch halt physisch.
Genau, und halt auch gezeigt hat, obwohl er Face war, was soll der Scheiß? Wie du halt sagst, er hat ihn auch geschubst oder mal am Kragen richtig weggehauen und Co. Und wo da auch dem Publikum erstmal bewusst wurde, okay, Vince ist wirklich der Boss hier.
Ja.
Also ohne diese Brett-Vince-Sache wäre es, glaube ich, gar nicht so weit gekommen. Also das, man hatte da halt etwas ganz Neues probiert und das Publikum ging darauf auch richtig steil, weil halt einfach dieser Moment da war. Vorher war halt alles ganz klar Show. Das wusstest du, da gab es Doinks, Clown und Co. Aber Bret Hart hatte dann einfach auch diese Authentizität, also er wirkt ja auch so echt, dass du den halt wirklich abgekauft hast, von wegen, oh, der geht gerade echt auf den los, der ist richtig sauer. Also wenn du das halt heute zum Beispiel auf YouTube halt schaust, wo halt Vince und Brett halt am Kommentatorenpult sind und Brett da echt austickt, dass da manche auch noch hinschreiben oder das Video als Shoot bezeichnen. Dabei war das kein Shoot. Aber es
Ja.
wirkte so dermaßen echt, dass man das Brett das halt so echt verkauft hat, dass man sich da wirklich selbst heute teilweise nicht sicher war.
Ja, nee, und vor allem auch, dass dann auf einmal sozusagen eine offizielle Person, also quasi ein Bürohengst, um es mal so blöd auszudrücken, da quasi ins aktive Geschehen eingreift und da auch angegriffen wird, das kannte man ja vorher nicht. Das kannte man ganz selten. Also, wenn wir mal in die 90er zurückgehen, ich meine, was hatten wir denn da für eine Autoritätsperson? Also, da gab es den guten Jack Tunney, der ja eigentlich so ziemlich gar nichts gemacht hat, der stand hin und wieder mal rum und hat irgendwas erklärt und man fragte sich immer so, was?
Der vor
Ne,
allen Dingen in
was?
echt da gar keine Rolle hatte da.
Genau, der war, was war der eigentlich?
Weiß ich nicht, aber er war auf jeden Fall nicht der Präsident, wie es halt immer hieß.
Nee, absolut nicht, genau. Der war halt einfach, ich vermute halt, dass es halt irgendwie da. Wahrscheinlich war der Buchhalter, ich
Und
weiß
dann
nicht.
kam Gola Monsoon, ne?
Genau, Gorilla Monsoon, der ist ja auch attackiert worden. Also der war ja auch dann jemand, der dann auch durchaus mal zugreifen konnte und der ist ja dahinter von Vader herausgefordert worden und dann ist er ja auch verletzt worden. Ich erinnere mich da an eine Vader-Bomb auf das Bein, glaube ich. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist er auch dann verletzt worden. Und dann gab es auch erstmal gar nicht mehr diese klassische Respektsperson. Übrigens, kleiner Hinweis hier an der Stelle. Wir werden auch nächste Woche, wenn wir speziell über Respektspersonen, also Autoritäten im Wrestling sprechen und da auch nochmal gesondert auf Steve Austin und ja, und McMahon eingehen, aber auch zum Beispiel auf Eric Bischoff bei WCW, der ja, wo sie ja immer so schön gesagt haben, Eric Bischoff fand es einfach nur geil, mit großen Männern abzuhängen, ne? Naja, das was
Er
man's.
fand es vor allen Dingen geil, in die Kamera zu gucken. Dass die
Ja,
Kamera auf ihn gerichtet ist.
er
Aber
fand
das
sich halt
passt aber
selber total
nicht.
geil.
Also.
Ja, aber irgendwann ging es aber auch auf den Sack, muss man so zu sagen.
Ja,
Also
das.
jede. Das ist genauso wie jetzt heutzutage, da fände ich auch jede Show scheiße an, mit Stephanie McMahon, die irgendwas im Ring erklärt. Und da war es halt so, da fing jede Show an, damit, dass Eric Bischoff irgendwie in den Ring kommt und sagt, wie geil er ist. Und das ist mal total gut, aber irgendwann geht es ja halt tierisch auf die Nerven einfach nur und nicht auf die gute Art auf die Nerven gehen.
Das ist richtig, aber das gab es ja auch bei ganz vielen anderen Sachen schon. Wenn man einen Witz einfach zu lange drauf rumreitet, dann funktioniert der irgendwann auch nicht mehr.
Genau, ja, absolut. Aber muss ich auch mal halt mal wegstecken, was Steve Austin und McMahon einfach für geile Segmente abgerissen haben, ne? Also, ich glaube, da könnte man stundenlang drüber reden, aber da gibt's, also, ich habe jetzt gerade so, in meinem Kopf läuft gerade ein Film ab, um es mal so auszudrücken, weißt du? Also,
Apropos Film, wer es noch nicht gesehen hat oder wer es mal gucken möchte, im Network gibt es nämlich genau diese Serie, Stone Cold gegen McMahon, und zwar die besten Momente.
genau, die
Kann ich echt
Collection.
empfehlen. Also da
Ja.
sind echt schöne Sachen bei. Vince ist halt schauspielerisch nicht gerade gut, aber trotzdem passt es.
Ich
Dieses
finde Vince halt so
Overselling.
totalen Comic-Charakter eigentlich, mit seinen Grimassen, die er dann schneidet
Ja,
und
allein
so.
auch der Gang ja schon. Das ist, irgendwie alles ist wie eine Comicfigur, aber das passt halt mega. Es war halt auch, man muss ja noch dazu sagen, es war ja auch diese Zeit, wo halt. In der Gesellschaft, da war halt wirklich dieses Klassenkampfmäßige, wo man einfach diesen halt oft sagte, von ja, mein Chef ist voll das Arschloch und so. Und hier war halt jemand, der hat diesen Chef, der halt quasi repräsentativ war für alle, mal richtig in die Fresse gehauen.
Ja, und gedemütigt halt auch, ne? Also, ich weiß noch, wie krass auch dieser erste Moment war, als Austin McMahon den Stunner verpasst hat. Und das hat sich halt immer weiter hochgesteigert, ne? Also dann
Wo die Waffe an den
die,
Kopf gehalten, wo der
genau,
jetzt die
die,
Hose gemacht hat, in Anführungszeichen.
genau, was, McMahon 316 says, I just pissed my pants oder sowas? Klar, hier die Beer-Truck-Geschichte, hinterher mit The Rock auch, die Sache im Krankenhaus,
Oh, legendär.
mit diesem geilen Sound von der Bettpfanne, die er da über den Kopf kriegt, der gute McMahon. Und so viel geilen Kram einfach, wo du dich, da hast du doch vorgesessen und du hast dich einfach kaputt gelacht. Also du warst erstaunt darüber, was Steve Austin da mit McMahon anstellt. Und trotzdem hatte man halt nie das Gefühl gehabt, dass, ja, es war halt immer überraschend und es war immer irgendwie anders. Und man ist es irgendwie nicht satt geworden. Das fand ich halt irgendwie so faszinierend da
Ich fand
drin,
da im
weißt du?
Übrigen auch diese Situation gut, wo Austin verletzt war und er
Ja.
dann quasi der Buddy von Vince wurde.
Ja.
Was aber total situationskomikmäßig war, auch Kurt Angle war meistens dabei, da spielt er ein Kumbaya-Lied vor und Vince greift sich einfach nur so ins Gesicht, so, mein Gott, ich möchte das nicht. Oder dann umarmt Austin ihn mit dem ersten Blick, den ich je beim Menschen gesehen habe, so richtig massenmördermäßig. Super unterhaltsam, das hat toll funktioniert. Und man muss auch hier mal Hut ab. Quasi ziehen vor Vince, weil es ist auch nicht standardmäßig als Chef so viel Bums zu nehmen und er hat ja alles mit sich machen lassen.
Ja,
Und er hatte auch
absolut.
diese Ideen und das war auch der Unterschied. Bei Eric Bischoff war es halt, er war der Boss, er wollte gerne Rampenlicht sein und Vince hat einfach alles gegeben, damit die Company das schafft. Man muss ja dazu sagen, damals war halt die WWE wirklich finanziell richtig am Anfang der Attitude-Zeit im Eimer. Also die hatten
Ja.
große Probleme, die konnten auch deswegen Bret Harts Vertrag nicht erfüllen, der halt eigentlich einen Mega-Vertrag bekommen hat. Und es gab dann halt einfach diese Ausrichtung, ja, wie soll man sagen, wir probieren alles aus. Also es gab halt die Zeit, dass jeder Wrestler mit Ideen kommen konnte zu den Bookern und sich einbringen konnte. Und egal wie bescheuert die waren, die wurden angehört und viele wurden halt umgesetzt. Manche waren halt gut, manche waren schlecht. Aber dadurch, dass du im Grunde genommen nicht mehr dieses Kreativteam bestehend aus drei, vier Writern hast und dem Boss, sondern plötzlich halt 40 Leute, die alle mit Ideen kommen, war es plötzlich ja überschwemmend quasi. Du hast einfach dich zurückgelehnt, dann waren die Shows ganz anders und haben so viel verschiedene Sachen geboten. Da gab es dann halt mal Hardcore-Matches und im nächsten Moment hast du halt ein super lustiges Segment gehabt, dann hast du total blutig gehabt, dann hast du irgendwas Sexuelles gehabt, dann hast du irgendwas Peinliches gehabt und alles komplett wirr, aber irgendwie cool. Also
Ja, und
es
vor
hat halt
allem,
Spaß gemacht.
ja eben, also du hast gerade ganz gut aufgezählt eigentlich. Da war immer irgendwas dabei, was Emotionen hervorgerufen hat. Also es war eben kein Segment langweilig. Selbst wenn es beschissen war, war es dann irgendwie so beschissen, dass man sich halt auf jeden Fall irgendwie dran erinnern kann. Also wir kommen gleich noch auf die schlimmen Momente der Attitude Era zu sprechen, weil da gibt es auch echt einige. Aber ne, es war halt immer so, dass man sich auf jeden Fall dran erinnert hat. Selbst wenn es halt schlecht war. Und ja, die Shows damals waren halt einfach wild und die waren schnell, die waren laut und einfach anders. Also, ich finde immer, dass McMahon ist halt da eben vollkommen all in gegangen, einfach mit der kreativen Ausrichtung, muss man sozusagen, ne?
Apropos All-In, kannst du dich noch an den Moment erinnern? Also, das werde ich auch nie vergessen. Der erste Moment, wo Vince zum Ring kam als Wrestler mit freiem Oberkörper und
Ja, ja.
er hatte vorher immer einen Anzug an. Du hast das nicht geahnt als Fan, dass er so ein Body hat. Und da
Ja.
kam der raus und du hingst einfach nur mit offener Kinnlade so: Das kann doch nicht, das ist der doch nicht, oder? Das ist der, ach
Ja.
du Scheiße. Weil der war ja Bodybuilder, der hat ja Muskeln wie sonst was gehabt und du hast damit nicht gerechnet. Und das war echt so ein What the fuck-Moment, den ich nie vergessen werde, wo ich vor dem Fernseher saß und ach du Scheiße.
Absolut, das war das nicht, das war auf jeden Fall auch bei einer Raw-Sendung und da war das nicht dieser Kampf, wo Austin einen Arm auf dem Rücken gebunden hatte oder sonst
Ich meine
irgendwas
ja.
und dann von Mick Foley attackiert worden ist hinterher im Handgemenge, oder Dude Love, wo der geturnt ist irgendwie gegen Steve Austin.
Also ich
Das hat
meine, das war
sich.
mit der Hand auf dem Rücken, auf jeden Fall, wo der gebunden war und dann kam der raus. Auf jeden Fall, das war richtig krank. Also
Ja,
das,
ja.
wo du einfach einen Nicht-Wrestler siehst, der dann so einen Body hat. Aber das war ja auch generell so die ganze McMahon-Family. Man kann ja jetzt über die meckern oder sonst was, von wegen, ja, die wollen ja nur ihre Buddies oder die sind engstirnig oder so. Mal das außen vor gelassen. Die komplette Familie hat alles für dieses Geschäft gemacht. Egal ob Stephanie, die anfangs eigentlich total nervig war in ihrem Teenie-Alter oder so, aber dennoch alles mit sich hat machen lassen. Ich sag ja nur mit Chris Jericho die ganzen Tittenwitze, weil sie sich halt die Brüste vergrößert hat lassen, die echt enorm waren.
Ja,
Aber auch
let the boobies
Shane,
hit the floor.
genau, und dann auch mit Shane, der halt wirklich Bumps genommen hat, wie kaum ein Wrestler.
Vom
Aber
Titantron runter und keine Ahnung was.
ja, oder hier. Mit den, wie hieß der? Blackman.
Steve Blackman, das meine ich ja von der, wo sie an der
Genau.
Seite am Titantron hochgeklettert sind und wo er dann rückwärts da runtergefallen
Genau, und
ist.
sowas. Und auch Frau von Vince, wie heißt sie nochmal?
Linda
Genau,
McMahon.
die hat ja auch mitgemischt. Die war ja auch sich für nichts zu schade. Und das muss man einfach mal wirklich mal beachten. Die mögen ja jetzt steinreich sein, die waren auch damals reich. Aber die waren sich halt nicht zu schade, wirklich alles zu machen. Die haben, wie du halt sagst, all in gemacht, aber auch mit Herzblut. Und dieses Herzblut, das war auch der Grund, meiner Meinung nach, warum die WWE am Ende WCW geschlagen hat.
Ja, absolut. Und vor allem, wie sagt man so schön, so unprätentiös. Also sie waren sich dann auch nicht zu schade, wirklich auch die beschissenen Sachen wirklich zu machen. Das wäre was gewesen, was dem Kollegen Eric Bischoff vielleicht auch hätte früher einfallen können. Das hat man ja dann hinterher, zum Beispiel bei WCW-Zeiten, hat man es ja hinterher gehabt, wo er sich dann von Ric Flair hat vermöbeln lassen. Und aufs Schlimmste. Und da gab es auch direkt wieder Ratings, ne? Aber es ist halt eben nicht cool, wenn halt eben die Authority-Figur halt eben so geil und untastbar ist, dass da überhaupt nichts bei rumkommt. Dann ist es halt eben langweilig. Und bei den McMahons, die haben ja, wie gesagt, alles gemacht einfach, ne? Und auch McMahon, egal ob es jetzt gegen Austin war, da im Steel Cage, also ich erinnere mal an diesen St. Valentine's Day Massacre, wo er diesen unfassbaren Bump
Oh ja.
vom Steel Cage durch den Tisch genommen hat und ich glaube, sich dabei auch die Hüfte, glaube ich, sehr schlimm verletzt hat, weil der Tisch ja nicht sofort zusammengebrochen ist, sondern eher so auf der Kante gelandet ist.
Aber
Also,
er hat trotzdem weitergemacht. Er hat ja
ja,
generell,
natürlich.
auch egal welche Verletzungen, er hat ja auch geblutet wie Sau so oft, wo du dann halt auch in manchen Dokus halt siehst, wie der doch genäht wird und der das Ganze locker nimmt, als wenn es halt dazugehört. Aber auch noch zusätzlich zu den physischen Sachen haben die McMahons ja auch alles Psychische gemacht. Also da waren ja auch echt Storylines, wo du ja echt hinterstehen musst, weil das echt unter die Gürtellinie ging, ob es halt mit Trish Stratus war, dass er sie als Liebhaberin hatte und dann rumknutscht und Co.
Ja,
Oder
und sie
halt.
als Hund bellen lässt, um es mal
Ja.
so, das war ja auch noch das, was ich auch hier noch auf meinem Zettel stehen habe, ne? Wo du auch wirklich gefragt hast, so, oh, das ist jetzt aber, hui, das ist aber sehr hart an der Grenze, ne? Und auch die Sache mit Linda McMahon, die dann da im Rollstuhl saß hinterher, WrestleMania 17, das ist zwar schon so knapp an der Grenze für der Attitude Era, aber trotz alledem, also
Aber der Moment
da.
will ich auch nie vergessen, wo die aufgestanden ist, was eigentlich total so surreal, so peinlich sein sollte. Aber die Crowd, die ist ja explodiert. In dem Moment, wo die
Ja.
aus diesem Stuhl aufgestanden ist, was eigentlich jeder wusste. Aber das war halt diese Zeit. Da hat halt heutzutage dieselbe Szene, die Crowd könnte abgehen, aber du hättest anschließend im Internet stundenlang, seitenlange ja, Foreneinträge, wie scheiße und unlogisch das doch war. Dieses, ach, wie unlogisch oder ach Gott, das ist doch peinlich oder das konnte man ja vorhersehen. Das war damals eben komplett anders. Damals hat man sich einfach komplett auf dieses, also als Zuschauer halt, komplett auf dieses Produkt eingelassen. Man wollte einfach Spaß haben und man hat halt nicht so extrem hinterfragt. Und das war halt auch der Vorteil, da kann man halt einfach sagen, die Attitüdezeit heutzutage wäre wahrscheinlich ein bisschen anders, weil heute das Internet da ist. Und damals war das Internet erst langsam im Kommen. Es gab zwar
Ja.
schon Dirt Sheets und Hotlines, aber die große Masse hat es halt nicht benutzt. Und die kleine Masse, die es benutzt hat, die hat halt auch gesagt, ja, ich weiß das zwar jetzt, aber ich möchte trotzdem einfach diese Show genießen. Und das merkst du auch bei
Absolut.
der Crowd. Diese Crowds damals, selbst eine Raw-Sendung vor 5.000 Leuten war lauter als eine Raw-Sendung heute vor 17.000.
Das stimmt auch. Wo du gerade das mit sich da komplett reinfallen lassen und dahinter stehen sagst, da fallen mir halt die ganzen Catchphrases ein und ja, wie oft da die Crowd mitgesprochen hat. Und selbst ich, der damals irgendwie 17, 18 war, hab da vorm Fernseher gesessen und hab die Chants mit, also nicht die Chants, aber halt die Catchphrases mitgesprochen. Und da muss man natürlich, also gerade Leute wie The Rock, die New Age Outlaws und die Generation X natürlich mal ganz weiter vorheben, die wirklich mit ihren Catchphrases da auch die Leute einfach komplett in ihren Bann gezogen haben. Ich meine, was wären heute Enzo und Big Cass, wenn es nicht früher schon die New Age Outlaws gegeben hätte,
Ich
oder?
wollte aber gerade sagen, New Age Outlaws, das Geilste ist ja einfach, dass dieser Catchphrase gefühlt 4.000 Minuten immer ging. Am
Ja,
Anfang
aber es war
vor
so
jedem Match.
super.
Aber jeder, die ganze Halle hat das Ding mitgesprochen und einfach abgefeiert. Und das war halt, wenn du kannst ja die Wow-Sendung noch gucken, das mache ich momentan gerne. Ich gucke im Übrigen, wenn ich mir alte Sachen anschaue, fast immer Attitude-Sachen an. Wenn du in die Gesichter der Leute guckst, weil die zeigen ja in dem Moment, wenn die mitsingen, alle sind am Grinsen und haben einfach Spaß. Die haben so leuchtende Augen,
Ja.
einfach von wegen, ich habe da so Bock drauf, ey geil, der ist da. Ich kenne deine Sätze, ich kenne deine Catchphrases, ich mache die mit. Und wenn The Rock sagt, wenn sind Millions und einfach die ganze Halle, Millions. Das war einfach diese Connection. Du warst einfach da, du hast Bock gehabt. Ich würde alles dafür geben, ohne Scheiß, in eine Zeitmaschine zu springen, einmal zurück und ein
Ja.
einziges Mal Attitude Era in Amerika, in der Halle wie Madison Square Garden oder so, live mitzuerleben, einfach nur Spaß zu haben. Weil du weißt genau, die Leute, die damals da waren, die sind aus der Halle gegangen, die haben einfach nur sich gesagt, das war ein richtig geiler Abend.
Ganz im Ernst, die sind aus der Halle gegangen und sind danach direkt in irgendeinen Club gegangen und haben
Ja.
weitergefeiert oder sonst irgendwas. So stelle ich mir das vor. Ich glaube, du musst da rausgekommen sein, vollkommen voller Adrenalin und total euphorisch, weil du gerade irgendwelchen Kram gesehen hast, den du vorher noch nicht gesehen hast, weil du irgendwie mit zigtausend Fans irgendwie zusammen einfach nur eine riesen Party gefeiert hast. Das ist halt schon geil. Also lass uns da vielleicht
Übrigens,
nochmal. Ja.
apropos Catchphrases wollte ich noch sagen, fast jeder Wrestler hatte Catchphrases, selbst die Undercard, selbst in Velvines, ohne Scheiß, dieses Hello Lady, die Leute gingen da drauf steil und das war ein Undercarder oder was weiß ich, mit den Ho Train, das waren
Ja.
ja keine Midcarder oder welche von Bedeutung, aber die haben es halt damals wirklich gehabt, dass diese Undercarder alle irgendwie ihre Catchphrases haben oder Besonderheiten, was die Leute mitmachen konnten. Und das war immer wichtig. Die WWE hat wirklich versucht, immer, dass die Crowd involviert ist. Und sobald die Crowd involviert war, hat es funktioniert. Genauso wie als DX damals, WCW, kommen wir bestimmt drauf, überfallen hat. Die Idee dahinter war ja weniger nur alleine, ja, jetzt ziehen wir unsere Show ab, komplett professionell, wir sperren die Leute ab, wie es heute wäre, weil heute würden man die Leute ein bisschen außer Reichweite nehmen, sondern ne, wir nehmen die Leute mit, wir bringen die Leute dazu, vor der WCW-Halle WWE zu schänden und Co.
Wie geil ist das denn auch? Das Ding ist, ist die WWE eigentlich daraufhin verklagt worden wegen irgendwas? Weißt du das? Also ich
Na.
meine, heutzutage hättest du doch wahrscheinlich, keine Ahnung, wer auch immer das macht, da hättest du doch wahrscheinlich eine Klage wegen Rufschädigung und sonst was am Arsch, oder?
Nee, wobei die Fans haben es ja gemacht. Die Wrestler haben es ja nicht geschändet. Das war ja eigentlich ganz, ganz lustig, der Kniff. Aber generell, Ja, ich denke mal, auch heute wäre halt alles auch ein bisschen gefährlicher. Damals hat man es halt nicht so extrem ernst genommen. Ich meine, aber es war halt einfach dieser Fun-Faktor. Und das ist halt auch das, was einfach das Problem ist, wenn du aus der Attitude-Zeit kommst als Fan und das dann heute siehst. Heute ist nicht schlechter als damals, würde ich halt nicht sagen. Das Problem ist einfach, heute ist es durchdachter, professioneller und dadurch, weil etwas sehr professionell ist, wird es distanziert. Ist auch beim Fußballclub genauso, wenn halt Bayern München ist nicht mehr so nah am Fan dran, wie halt, was ich, in Darmstadt 98. Weil einfach,
Ja, es geht einfach nicht mehr.
genau, je professioneller du was machen musst, desto mehr Abstand musst du halt irgendwo auch halten. Und das ist
Du musst.
halt damals, ich meine, damals, es gab ja auch Brawls, zum Beispiel Hardcore-Matches, wenn du irgendwie Big Boss Man gegen El Snow hast, die gingen über die Straße einfach rüber in eine Bar und haben sich da geprügelt. Und die Leute haben das abgefangen. Da waren da Leute auf der Straße, du hast gesehen, auf der Straße waren keine Security-Leute. Da hätten tausend
Ja.
Leute hinkommen können, die standen da einfach, ey, klopfen auf die Schulter, feuern an, weißt du. Das war einfach, ja, ganz anders. Heute würdest du das niemals machen. Da würdest du eher die Wrestler schützen, aber diesen Schutz wollten die halt damals nicht. Die haben einfach alles gemacht.
Ja, das stimmt schon. Gretchenfrage, die alte DX oder die neue DX? Also die alte DX mit Shawn Michaels, Triple H und China oder die neue DX mit Triple H, X-Pac und den New Age Outlaws?
Ich würde sagen, die erste DX war halt quasi, wie soll man sagen, ein Startpunkt. Es hat halt gut funktioniert, es waren halt auch Sachen, Recruit hat halt da nicht funktioniert. Und ich glaube, da waren sie noch in der Findungsphase am Anfang. Das war halt, richtig gute Segmente waren halt in dem Moment, wenn halt Shawn Michaels und Triple H zum Beispiel die Promo gehalten haben, wo sie halt keine Schimpfwörter mehr sagen durften.
Ey, dieses Pokerspiel da im Ring, wo sie die ganze Zeit gepokert haben und Strip-Poker, ey.
Genau, aber da fing es an, aber das hat auch ein bisschen gedauert. Die Ex waren nicht von Anfang an cool. Die mussten halt, ja, 3, 4, 5 Monate haben die schon rumprobiert, bis es halt richtig cool wurde. Aber dann kam ja auch noch bei Shawn Michaels Verletzung dazu. Und
Genau, Rumble.
mit New Age Outlaws haben sie eigentlich die perfekten Leute dazu geholt. Das hat auch irgendwie gepasst, es war dann auch irgendwie frisch, aber die Ex, ja, wenn ich die Wahl hätte, würde ich sagen, eher die zweite. Die war cooler, wobei ich da einfach. Wenn da Shawn Michaels dabei gewesen wäre, wäre, glaube ich, noch epischer gewesen. Aber das war halt
Ja.
andererseits, muss man sagen, ein Glücksfall, weil dadurch, dass Shawn Michaels sich verletzt hat, konnte Triple H, weil er plötzlich im Fokus stand bei DX, zeigen, was er drauf hat. Und ohne das wäre er nie dieser Superstar geworden.
Das glaube ich halt eben auch. Also ich muss sagen, mir gefiel halt die erste DX besser. Was glaube ich auch daran lag, dass ich damals diesen, ja, die Reformierung der neuen DX nicht gesehen habe. Also ich habe das wirklich erst später gesehen, da lief das irgendwie nicht mehr. Wo lief das denn damals? Auf RTL 2 oder so? Keine Ahnung, lief es auf jeden Fall nicht, ich habe es nicht gesehen. Und dadurch habe ich quasi, fehlte mir diese Geschichte, wie die neue DX zustande gekommen ist. Ich habe die neue DX erst dann gesehen, als die gegen die Corporation gefädelt ist und fand das mega langweilig, muss ich dazu sagen. Weil das halt immer wieder dasselbe war. Immer nur Corporation gegen DX und ständig wurde es nur durchgewürfelt. Das hat mich halt damals nicht so gepackt. Ich habe diese alte DX mit Shawn Michaels und Triple H habe ich geliebt. Die Promos, die waren auch einfach so drüber. Also für damalige Verhältnisse, also da halt noch, nochmal, das ist ja schon wieder dann zwei
Sexuell
Jahre.
ohne Ende.
Unfassbar, ne? Also, auch wenn Shawn Michaels dann irgendwie sagt, hier, I did not have sex with that woman. I did not sleep with that woman. In fact, I was up all night oder sowas in der Richtung, ne? Sorry, ich habe mich da weggeschmissen, als ich das gesehen habe, ne? Und diese Sachen auch, wie sie dann Sergeant Slaughter wieder, hier Respektsperson, wie sie den verarscht haben, ne? Mit den Helmen, mit
Ja,
den
furchtbar.
Scheibenwischern vorne drauf. Absolut geil. Damals, aber das war auch die Zeit, wo ich halt Shawn Michaels auch wieder richtig gut fand. Da war zwischendurch auch mal eine Phase, wo er mir nicht so gefallen hat. Und ich mochte halt Triple H nicht. Falls der Kollege, der andere David, das hier hört, also David war der Triple H von Anfang an geil fand. Ich mochte Triple H
Huch,
überhaupt nicht.
was? Wie das denn?
Ich fand Triple H furchbar.
Nein, 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 wie konnte man den von Anfang an gut finden? Ich fand sein erstes Gimmick war
Ja,
eine Katastrophe. Ich fand auch anfangs bei DX wirkte er halt neben Shawn blass, aber dann wurde er immer besser. Aber das erste Gimmick, also da hat doch keiner gedacht, das wird ein Megatopstar.
Er hatte seit Jahr und Tag ein Faible für irgendwelche arroganten Blaublüter, um es mal so auszudrücken. Und er hat damals gesagt, das ist ein zukünftiger Superstar. Und ich habe gesagt, ey, niemals,
Ach,
guck dir
das
mal an,
behauptet er
Hunter.
nur.
Nein, der saß doch neben mir in im alten Schlafzimmer meiner Eltern vor der Riesenglotze und den ganz vielen Videokassetten, was ich ja schon mal erzählt habe. Nein, das ist wirklich so. Also, Er hat das prognostiziert. Ich habe Kurt Angle prognostiziert, dass der ein großer Superstar wird. So, also hat man ja so seine Tipps, was man, die man abgibt.
Ich habe übrigens bei The Rock niemals gedacht, damals, als er debütiert war, und ich glaube, das hat auch fast kein Fan gedacht, dass der so durch die Decke gehen wird. Weil die hatten damals
Nee.
die Mega-Hype-Videos vorher, weil dritte Generation, na, na, na. Und dann kam der mit diesem scheiß, ja, Outfit und dann dieser Frisur. Und du dachtest, okay, ja. Und dann kam ja auch diese Rocky-Sucks-Dinger, weil einfach das null funktioniert hat. Und zu dem Zeitpunkt hat man eher gedacht, okay, jetzt lassen sie ihn fallen, das war's jetzt. Und dann haben sie den Spieß
Ja.
komplett umgedreht und das war so gut.
Dass sie ihn haben zur Nation of Domination damals turnen lassen. Und dann gibt es auch diese legendäre Promo, wo er dann gesagt hat, hier, die, Rocky, die. Ne? Und das waren halt eben die Momente. Ganz im Ernst, noch heute rufen die Leute nicht die, Rocky, die, aber die nutzen diesen Sprachrhythmus, um irgendwelche anderen Namen wieder einzufügen. WXW haben sie eine ganze Zeit lang zu Tommy End gerufen, die, Tommy, die und solche Sachen. Also, was da halt auch von den Fans auch für Energie in die Catchphrases und so da eingebaut worden sind. Unfassbar. Und da sind wir der nächsten. Also Triple H und The Rock sind ja eigentlich so nahezu gleichzeitig groß geworden. The Rock ein bisschen schneller als Triple H. Triple H hat länger gebraucht, um sich da zu The Game entwickeln. Aber The Rock, als der diesen Heel-Charakter entwickelt hat und auch diese Zeit bekommen hat, um
Er hat
da
auch angefangen
innerhalb.
in der, Entschuldigung, er hatte angefangen in der dritten Person von sich zu reden. Das war ein
Genau.
Riesenunterschied.
Ja, und dann auch mit der Sonnenbrille und dann diese ganzen Sachen, die ihm dann da, die dann dazu kamen, ne? Die Augenbraue und der People's Champ und diese ganzen Catchphrases, die dann so peu à peu, gerade als er dann auch Champion geworden ist und auf dem Weg dahin war,
Kann ich da
das
noch eine
wurde immer.
Anekdote sagen?
Hau raus.
Entschuldigung fürs Einwerfen die ganze Zeit. Das
Nö.
Problem, also jetzt auch sorry an die Hörer, dass ich dauernd reinfalle. Das Problem bei Attitude Era ist halt einfach, da kommen so viele Emotionen hoch. Also Olaf sagt was, ich denke nur nach, hab da tausend Bilder vor Augen. Eine nette Anekdote ist eigentlich, dass der People's Elbow eigentlich totaler Zufall war. Also The Rock hat ja mal erzählt, dass es das eigentlich mal bei der Hausshow, glaube ich, war. Dass er das auch Spaß gemacht hat und dass die Crowd total ausgetickt ist. Und, also eigentlich hatte der eine Wette irgendwie verloren oder sonst was, dann, auf jeden Fall Backstage halt abgemacht von wegen, hey, pass auf, jetzt mache ich voll den bescheuerten Move und so weiter. Weil der Move ist ja an sich auch total bescheuert.
Ja, absolut.
Und er hat halt gesagt, die Crowd ist so ausgerastet, dass sie das am nächsten Abend wieder gemacht haben. Und die sind dann wieder ausgerastet. Und dann haben die es in der TV-Sendung gemacht, dann sind die wieder ausgerastet. Und so hat er halt gesagt, ist das entstanden, dass das eigentlich gar kein richtiger geplanter Move war, sondern eigentlich aus Spaß. Und das ist halt, glaube ich, auch noch ein wichtiger Aspekt. Die WWE Wrestler damals waren natürlich in Anführungszeichen auch Profis und Vollblutsportler, aber die waren halt zum Beispiel auch abends gut ein Trinken, wenn man so gute Stories hört. Die haben es halt auch ordentlich krachen lassen anschließend. Heute ist es halt viel disziplinierter und Co. Aber die hatten da halt auch sehr viel Spaß an der Sache. Und ich glaube, die haben halt Backstage natürlich auch viel Heat gehabt und viel Ernsthaftigkeiten, aber die haben halt auch super viele Gags miteinander gemacht, Späße, die dann halt im Ring auch waren und die hatten auch einfach richtig Bock. Und sowas wie ein People's Elbow, das war halt wirklich totaler Zufall.
Man sagt ja auch bis heute noch, dass der Godfather sein Gimmick nicht von umsonst hat. Ne? Also der muss da wohl auch einen guten Draht gehabt haben, muss man so auszudrücken. Ja, nee, das war halt eben einfach so. Und die Wrestler hatten damals auch einfach mehr Freiheiten. Also ich will jetzt mal nicht sagen, dass die irgendwie alle Freiheiten hatten, aber da ist schon vieles einfach sehr unkontrolliert rausgegangen. Da wurde viel mehr improvisiert, als es heute war. Da hat, glaube ich, kaum einer hat wirklich dann ja, ein vorgeschriebenes Skript bekommen, sondern eher so die Bullet Points oder vielleicht mal ein bisschen mehr, je nachdem, wie erfahren der Mann oder die Frau war.
Das ist, glaube ich, der
Aber
wichtigste Punkt, den du gerade sagst, oder? Also,
ja,
wenn du
man.
jetzt so an Promos denkst, weil ich schaue mir super gerne die Promos auch noch von damals bei Raw an, selbst die Midcard-Promos, die waren irgendwie ja echter. Also, bestes Beispiel ist halt, wenn Seth Rollins deine Wortkreierung heutzutage
Ja.
raushaut, wo du einfach merkst, so spricht keiner, aber die haben halt
Ja.
ihre Promos so gehalten, wie man halt auch spricht. Das war ganz normale, so halt in Englisch, wie du halt im Alltag das auch sagen würdest.
Was wäre wohl passiert, wenn wenn The Rock Chris Jericho bei seinem Debüt als Sparkle Crotch bezeichnet hätte?
Oh Gott.
Da wären beide direkt den Bach runtergegangen, so ungefähr. Nein, das ist ganz klar. Also diese vorgeschriebene Promos sind das Schlimmste, was du halt überhaupt machen kannst. Also ich glaube, dass klar, für die Anfangszeit, wenn jemand ganz frisch ist, ist das wahrscheinlich gut, wenn die da mehr an die Hand genommen werden. Das glaube ich halt schon. Aber ich glaube, dass du manche Leute, die brauchen keine vorgeschriebenen Sachen. Wir sehen es jetzt bei Jericho und Owens. Ich glaube auch nicht, dass das ist auch nicht vorgeschrieben, sondern die haben ungefähr ihren Ablauf und dann ab die Post. Ja, aber Weißt du, wenn du dann die Roman Reigns
Oh
Märchengeschichte hast
wow.
oder sonst irgendwas?
Ich, ohne Scheiß, das wird uns, glaube ich, auf ewig in diesem Podcast verfolgen. Ne? Ich kann dieses
Ja.
Märchen, das, boah, das war so schlecht. Aber ja,
Ne?
aber das, ich glaube auch zum Beispiel Roman
Aber die
Reigns.
Märchen haben, warte mal, die Märchen haben aber Tradition. Da gab es auch mal von Shane McMahon gegen Big Show gab es auch mal eine. Da war es witzig.
Ja, man muss auch dazu sagen, ich glaube, Roman Reigns ist zum Beispiel auch ein Paradebeispiel dafür. Ich glaube, wenn du den frei reden lässt, selbst wenn er mal ab und zu einen Versprecher hat, ich glaube, er würde sympathischer rüberkommen, als mit diesem
Ja.
perfekten vorgeschriebenen Schema F-Promos. Und das ist halt einfach auch, damals muss man beachten, die Wrestler, die hatten nicht nur mehr Freiheiten bei dem, was sie sagen, sondern halt dadurch auch Freiheiten, wie sie auf die Crowd eingehen können. Das beste Beispiel ist halt aktuell bei Goldberg Lesnar die Promo von Paul Heyman, die er eiskalt durchziehen musste, die null zu der Crowd passte. Damals hätte
Ja.
man bei der Attitude-Zeit, der hätte einfach dann eins zu eins einfach entschieden, ich halte die Promo jetzt ganz anders und gehe auf die Crowd ein und spiele mit denen.
Ja.
Und dadurch war halt die Crowd mehr involviert. Heute hast du halt dieses Gefühl, diese Promo von Paul Heyman, das ist eigentlich echt so einer der Tiefpunkte, die ich in den letzten Jahren bei WWE erlebt habe, wo du wirklich als Zuschauer das Gefühl hattest, du bist nur der Zuschauer, und zwar ein passiver Zuschauer. Egal, was du machst, die ziehen ihr Ding durch. Genau wie bei die Buhrufen von Roman Reigns, die runtergeregelt werden. Oder dass die Crowd etwas chantet und die Kommentatoren was ganz anderes sagen. Also was weiß ich, du rufst dann, this is boring oder so. Und dann sagt der Kommentator, ja, die rufen gerade für Orton. Wo du einfach denkst, nein, tun sie nicht. Und
Ja,
das ist
rufen
halt,
die Buh oder Buh Ernst?
ja, genau, so Buh oder Buh Ernst. Genau dieses Prinzip. Und das dadurch, ja, ist halt eine Distanz, die immer mehr sich aufbaut. Und ich glaube, Wrestling-Fans waren immer Fans, die involviert sein wollen. Und deswegen ist auch vielleicht dieses romantisierende Attitude-Zeit, so toll man sie in Erinnerung hat, so toll war sie vielleicht nicht ganz, aber was halt wirklich toll war, war diese Crowd-Connection. Und das hat
Ja.
super viel ausgemacht, weil bist da hingegangen und du wusstest, du bist Teil von dieser WWE-Welt, von diesem Wrestling, also WWF-Welt halt damals, von diesem Wrestling-Zirkus, der da ist. Du hast auch irgendwo die Macht, das zu beeinflussen. Du bist nicht der passive Typ, sondern du wirst auch gehört. Genauso wie gehört wurde, wenn du auf Chants reagiert hattest, auf Catchphrases reagiert hattest, dass das ausgebaut wurde und Co. Das war einfach ganz anders.
Dann frage ich dich mal, ist das, was wir heute so als Übernehmen der Show von den Fans kennen, das hätte damals wahrscheinlich gar nicht stattgefunden, oder? Weil dann einfach die Wrestler sich die Freiheit genommen hätten, damit zu arbeiten in dem Sinne, oder?
Genau, ich glaube, es hätte auch niemals überhaupt so einen Versuch von den Fans gegeben, eine ganze Show zu torpedieren. Es gab ja schon mal Matches, die vielleicht torpediert wurden. Ich sage es halt, Lesnar gegen Goldberg halt, WrestleMania 20. Das ist aber was ganz anderes. Es war halt nie der Fall, dass quasi man versucht hat, der ganzen Company in Anführungszeichen den Mittelfinger zu zeigen, weil du gar nicht ja, wie soll man sagen, diese Frustration gespürt hast als Zuschauer. Also, natürlich gab es halt damals auch Sendungen, die gut und schlecht waren. Aber sowas wie heute, dass er halt wirklich eigentlich ein Machtkampf mittlerweile ist zwischen Fans und der WWE, das hätte es damals niemals gegeben, weil halt eben, wie du halt sagst, die Wrestler, die hätten diese Freiheit gehabt, die hätten darauf reagieren können. Die Writer haben auch viel eher darauf reagiert, muss man auch dazu sagen. Aber gerade bei den Promos, das ist halt ein Riesenunterschied, ob du halt die ganze Zeit was chantest und der Wrestler reagiert oder du chantest die ganze Zeit und der Wrestler macht trotzdem sein Ding, als würde er dich gar nicht hören. Dieses Gefühl, ich höre euch gar nicht oder ignoriere euch, das ist eigentlich für einen Zuschauer schrecklich. Heute gibt es nur ganz wenige, die darauf reagieren, zum Beispiel John Cena. Der kann das und
Ja.
der kann das auch sehr gut. Und in dem Moment, wenn er spontan reagiert, finde ich den auch immer super sympathisch, weil er das sehr klug macht. Aber er ist halt einer der wenigen. Das Problem ist halt auch, er ist, glaube ich, der Einzige, der sich auch diese Freiheit nehmen darf, wo halt Vince was
Ja, das
sagen
kommt auf jeden
würde.
Fall auch dazu. Ja.
Oder auch simples Beispiel The Rock, vielleicht auch noch die zweite Person, wo halt diese Fans bei War waren, die halt verkleidet waren als Hulk Hogan, als
Ja,
Macho
genau,
Man,
ja.
wo er eiskalt einfach die Promo unterbricht und zu denen geht. Aber das war genau das, das hätte es in der Attitude-Zeit auch gegeben. Das wurde abgefeiert von der Crowd. Hast du plötzlich Spaß gehabt? Du musst mal auf die Gesichter sehen, wenn du diese War-Sendung nochmal schaust. Die Leute drumherum, die haben einfach Spaß gehabt, fanden das richtig geil. Und ich
Ja,
glaube,
natürlich.
die Fans möchten einfach erhört werden und auch als Teil gesehen werden und nicht nur als Konsumenten, die bezahlen, bezahlen, bezahlen und dann, ja, jetzt guckt euch das an und geht nach Hause.
Ja, muss ja, ja, absolut. Also klar, Zuschauer, also wir sind ja nicht im Theater, um es mal so zu sagen, ne? Wo du einfach nur hingehst, da vorne macht jemand was auf einer Bühne und dann gehst du nach Hause, sondern Wrestling ist halt eben eigentlich noch ein Stück drüber. Das ist ja eher so Improvisationssport-esque, Action-Theater, mal so ganz blöd ausgedrückt. Und zur damaligen Zeit haben wir aber auch jetzt, wir haben jetzt ganz viel über die Crowd-Reactions und über Catchphrases und so gesprochen. Du hattest aber auch einfach, gerade bei WWE, auch einen tiefen Kader gehabt, um es mal so auszudrücken. Du hattest auf der einen Seite halt eben echt eine sehr talentierte Main-Event-Riege, also Austin, Rock, hinterher Triple H, den Undertaker, den hattest du immer dabei, Kane hattest du dabei gehabt, Mick Foley natürlich, in diversen Ausführungen. Und zugleich hattest du dann aber auch darunter Leute, die auch so peu à peu nachgerückt sind, die eben auch noch was liefern können. Du hast ganz neue Leute gehabt, wie ein Valvinus irgendwie, der auch super Matches abliefern konnte und dann eben hinterher auch Wrestler, die von der WCW rübergekommen sind, wie Chris Jericho und Chris Benoit, Dean Malenko, Eddie Guerrero. Und dazu auch noch, ich baue gerade auf, dazu hast du auch noch, du hast eine Hardcore-Division gehabt, ne, was halt auch nochmal zusätzliche Nuance
Bist gemeint,
reingebracht
da
hat.
wollte ich das noch erwähnen.
Haha. Nee, du hast die Hardcore Division gehabt. Das war nicht immer so gut, sagen wir es mal so, aber es war halt trotzdem was anderes und hat irgendwie, gerade mit dieser 24-7-Regelung, wo halt dann der Titel immer wechseln konnte, das war ein geiles Comedy und trotzdem hast du dann eben noch diese leichten ECW-Charakter gehabt. Plus, das nächste Ding, jetzt frühstücke ich alles ab,
Du bist aber
sind die
echt
Tag.
schnell, was soll denn das?
Nein, ich will einfach damit darstellen, was du einfach damals
Ja, nee, ist richtig.
für eine krasse Entwicklung gehabt hast. Der nächste Punkt ist halt, sind halt auch die Tag-Teams, die du mit drin hast. Weißt du, du hast neue Leute gehabt, wie die Hardys, Edge und Christian, die Dudleys aus der ECW, Too Cool, und wie sie nicht alle heißen, die halt einfach da nachgerückt sind und so einfach hattest du eine Möglichkeit gehabt, irgendwie neue Sachen zu kreieren und auch, ja, irgendwie da eine Frische reinzubringen, die du halt eben vorher vielleicht nicht gehabt hast. Und dann eben noch mit Leuten, die absolut wahnsinnig sind. Also wenn du dir heute mal so die Leiter- und TLC-Matches mit den Hardys, Edge und Christian und den Dudleys anguckst, dass die alle heutzutage noch gut gehen können, mal von Edge abgesehen, der seine Karriere frühzeitig beenden musste, da kann man eigentlich echt noch Glück haben, oder?
Ja, also wo wir jetzt bei Tag Team sind, also erstmal noch generell bei Undercard und Midcard, die war halt auch abwechslungsreicher, weil, ja, wie soll man sagen, sagen wir zum Beispiel heute ein Cesaro. Super Wrestler, aber du hast irgendwie nicht das Gefühl, dass der sich irgendwie entfalten kann oder irgendwie mal wirklich Ideen äußern konnte, um was zu probieren. Und damals hast du halt einfach tausend Sachen gehabt, die du probiert hast. Viele Sachen haben nicht funktioniert, aber zum Beispiel Velvinus mit dem Porno-Charakter, total bescheuert, aber die Crowd hatte drauf reagiert. Dann hatte das funktioniert, dann hat er es weiter ausgebaut, Catchphrases probiert, super toll. El Snow auch, eigentlich jetzt nicht der beste Wrestler aller Zeiten oder irgendwie jemand, wo du sagst, ja, der hat den It-Faktor. Aber selbst dieser Undercutter hatte seine Fanbase und hatte Reaktionen gezogen. Und bei den Tag-Teams war es halt auch so, die haben, wie du halt sagst, diese TLC-Matches, die sind ja legendär. Und bei denen muss man zum Beispiel sagen, die Idee zu TLCs kam von den Tag-Teams, die das gemacht haben.
Ja.
Das haben die sich wirklich ausgedacht. Die sind zum Office gegangen, haben gesagt, hey, wir möchten das machen. Und die haben komplette Freiheit gehabt. Die haben das Ding selber gebuckt, sich selber die Spots ausgedacht und dann, ja, mega riskant natürlich, gerade wenn Jeff Hardy von der Entschuldigung, von der Leiter runterspringt, wo du einfach denkst, ach du Scheiße, der ist gerade richtig auf dem Boden gelandet. Die haben alles in Kauf genommen, aber die wurden auch dahingehend gefördert, dass sie wirklich auch alles machen konnten. Und da, ich glaube einfach, Wrestler, so gut es ist, ein Writing-Team zu haben, aber Wrestler sind jeden Tag on Tour, die kriegen ja auch mit, wie eine Crowd reagiert. Und die haben manchmal auch einfach ein Gefühl für eine gute Idee. Und wenn sie 10 Ideen raushauen, 9 davon beschissen sind, diese eine kann richtig gut funktionieren. Und ich glaube, das fehlt
Ja.
heute total.
Und vor allem auch, ich glaube, dass viele Ideen, die damals bei der Attitude Era irgendwie sich da entwickelt haben, dass da ganz viele Sachen auch einfach in der Interaktion hinter der Bühne, on Tour, was auch immer, diese Road Stories, glaube ich, da sind, glaube ich, ganz viele Sachen dabei gewesen, die einfach so entstanden sind. Also, zum Beispiel wie diese Chris Jericho-Beleidigungssalve gegen Stephanie McMahon.
Oh, die war so gut
Ich
immer.
glaube.
Ey. Ich hab das immer, ich habe mich immer darauf gefreut. Entschuldigung. Wenn Steph im Ring war und Jericho rauskommt oder umgekehrt, Jericho war im Ring und Steph kam raus oder Backstage beide aufeinander. Du hast dich, habe ich immer noch heute, wenn ich dieses Segment dann plötzlich habe, ich lehne mich einfach nur zurück und ich weiß, das wird jetzt so lustig.
Ja, aber weißt du hast einfach da so eine Gruppe junger Männer, die waren ja damals alle so Anfang 30, also Mitte 20, Anfang 30, vielleicht maximal ein bisschen älter. Und sind wir mal ehrlich, die hatten doch da die geilste Zeit ihres Lebens. Die haben gutes Geld verdient, die konnten da die Sau rauslassen, hatten noch Freiheiten
Und
und
wahrscheinlich
ich
auch
glaube
Frauen ohne
einfach,
Ende. Jetzt, also
ja,
jetzt meine
genau
ich nicht
das.
böse gemeint, aber wenn man halt auf die Crowd achtet, da sind ja auch sehr viele Frauen. Es gab nicht nur einmal Segmente oder Situationen, wenn du mal ein Publikum guckst, wo die dann einfach einen Top hochziehen und Co.
Genau
Also
das,
die waren halt auch
also.
in Partystimmung, sagen wir mal so rum. Aber im Übrigen, apropos Frauen, die Women's Division damals, die war eigentlich vom Wrestlerischen her anfangs totale Grütze. Es ging halt bei den
Das stimmt.
Frauen großteils auf Sexualisierung, aber trotz dieser Sexualisierung, zum Beispiel in Trish Stratus anfangs, da ging es eigentlich nur um ihre Titten und Body. Bei Lita auch, Hauptsache so, der String hängt raus, wobei das gut aussah. Aber es war halt auch so, nach und nach, die Frauen, ich glaube, die hatten einfach auch ein gutes Selbstbewusstsein. Die haben das halt nicht so gemacht, von wegen, sonst fliege ich raus, sondern einfach, ja, komm, ich kann mich zeigen und ich möchte das zeigen. Aber die haben sich auch immer weiterentwickelt. Es gab dann halt wirklich auch einfach Wrestlerinnen, die auch echt dann gut waren. Ich fand auch Jess zum Beispiel sehr gut. Victoria, die später dazu kam, fand ich auch saugut im Ring.
Miss Jacqueline musste auch dazu sagen.
Ja, und Trish Stratus hat sich auch voll gemacht. Lita war gut. Auch wenn man, also wenn man halt zurückdenkt, denkt man halt als erstes meistens an Titten und Co. und an die ganzen Playboy-Sachen. Aber das gehörte irgendwie auch dazu. Aber trotzdem allen blieben die Frauen oftmals nicht unbedingt in diesem Bereich drin, sondern haben halt trotzdem irgendwas Neues gewagt oder sonst was. Also du hattest schon das Gefühl, dass die auch irgendwie Bock auf die Sachen hatten. Genauso wie es gab ja auch Sequenzen, wo es, was ich so, ein Pool gab, der war, glaube ich, gefüllt mit Kakao oder mit Schlamm, was auch immer. Wo sich halt eine Wrestlerin von sich aus, obwohl das Match zu Ende war, einfach das Top ausgezogen hat. Will einfach sagen, dass.
Das Miss Kitty war das, ja.
Will jetzt nicht sagen, dass das heißt, ja, ich finde das toll, wenn es halt beim Wrestling die ganze Zeit über Brüste zu sehen sind. Aber was ich damit einfach sagen möchte, die haben sehr viel auch von sich aus gemacht. Ich glaube schon, dass da auch eine kleine Sexualisierung ohne Ende war, aber trotzdem die Mädels auch gewisse Freiheiten hatten und auch ihren Spaß hatten.
Man darf aber auch nicht über die Damen damals sprechen, ohne China irgendwie zu erwähnen. Also China hat ja eigentlich das, was du gerade gesagt hast, die Titten und Ärsche, hat sie auch ganz klar ja durchbrochen, diese Wand aus Titten und Ärschen. Guckt in eurem Kopf, was ihr für ein schönes Bild jetzt habt. Nein, aber die ist ja auch wirklich dann die gewesen, die den Männern wirklich dann den Allerwertesten versohlt hat, um es mal so auszudrücken, die auf einmal eine Gefahr für jeden männlichen Wrestler war, ne? Und das war auch eine ganz wichtige Rolle. Ich meine, wie du gerade gesagt hast, klar, heutzutage denkt man halt gar nicht mehr dran zurück, irgendwie, dass da auch noch was anderes war, außer ganz viel Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Aber de facto ist es halt so, dass China da auch echt eine wichtige Rolle gespielt hat, auch zu zeigen, so, ja, es kann auch eine andere Art von Frau geben und die Frau kann auch den Typen hier ordentlich in den Hintern treten. Ne? Also, das war eben auch schon was. Grundsätzlich, ja, also. Diese Sexualisierung, und damit komme ich auch vielleicht langsam so ein bisschen zu den negativen Sachen, ging halt dann auch teilweise echt in die absurden Richtungen, um es mal so auszudrücken. Ich will jetzt ja nur ein paar Beispiele ansprechen. Ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht in aller Euphorie drüber reden, weil es einfach ganz furchtbar scheiße war teilweise. Der Arme, heutzutage kennen wir ihn ja als den Meister der Hall of Pain, aber bevor Mark Henry irgendwie auch nur ansatzweise ein bisschen cool war, war Mark Henry Sexual
Da,
Chocolate.
aber, Moment, aber da fand ich zumindest geil, dass es irgendwie, was ich, vor einem Jahr oder so, die ganze Crowd den mal so geschändet hatten. Wo er im Ring stand bei einer Promo und die ganze Halle ruft Sexual Chocolate. Fand ich super.
Ernsthaft? Das kann ich gar nicht
Was?
erinnern.
Natürlich, da hatte der mega Promo gehalten, irgendwie, vielleicht ist es auch 2 Jahre her, und dann hat die ganze Halle das gerufen, wo er dann lachen musste. War eigentlich
Ja,
super.
das ist, aber das ist ja auch echt. Also, ich hab mir jetzt heute noch mal so ein paar Sachen angeguckt und dann siehst du dann halt, wie Mark Henry dann mit einer Travestie-Dame abzieht, die eigentlich ein Kerl gewesen ist und.
Nicht nur das, Mae Young.
Was?
Die
Mae Young,
Mae
ja,
Young
genau,
war auch noch
Mae
dabei.
Young kommt auch noch, genau, Mae Young kommt auch noch dazu.
Mit der er
Ja, und
sogar ein
auch ganz.
Kind hatte, wo es dann die Geburtsszene gab.
Die Hand, da haben sie das doch hinterher auch nochmal aufgegriffen, wo dann die Hand erwachsen geworden ist und dann haben sie so einen armen Typen in so einen großen Handkostüm gesteckt mit Mae Young, als Mae Young noch gelebt
Also,
hat und so.
wer es nicht gesehen hat, man muss sich das wirklich so vorstellen: Es gab halt eine Szene, Mae Young. Gefühlt 130 Jahre alt. Gab es halt vorher immer die Promos, dass sie halt beide im Bett lagen und halt gut gerattert haben. Und da gab es halt diese Geburtsszene, wo die halt da lag. Und dann kam erstmal so Schleim rausgespritzt und dann haben die zig Sachen rausgezogen, quasi von Football über eine Hand, also eine Gummihand. Und das war eigentlich so bescheuert. Also wirklich, selbst wenn du es heute siehst, so bescheuert. Ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommen konnte. Also ich weiß nicht, was die Leute geraucht haben.
Ja, ich glaube, manchmal ist es da auch eben so Skandal ob des Skandals willen. Weißt du, man versucht einfach irgendwas anderes zu machen und dann macht man es eben komplett over the top.
Apropos over the
Und dann.
top, ja. Ah, scheiße, Sexualisierung sind wir noch. Ne, machen wir da. Okay, Entschuldigung.
Ich wollte gerade Choppy Choppy Piep Piep sagen.
Oh.
Velvines und kein Teil, wo sie Velvines den Penis abgehackt haben.
Aber die
Ob das.
Storyline war aber, ich muss aber sagen, bis auf die Zähne war aber die Storyline irgendwie lustig auch. Weil die habe ich letztens
Aber
auch
es.
gehabt.
Das war doch die Sache, wo Velvines mit der Frau von Yamaguchi, dem, der jetzt übrigens Kommentator bei WWE ist, habe ich letztens gesehen. Ist das derselbe?
Keine Ahnung. Kann sein.
Okay. Aber das war auch die Geschichte, dass der den quasi die Frau ausgespannt hat und der war dann Penisneid und so
Ja,
und dann
er hat
schoppt
sie
man den ab,
richtig
oder?
besorgt, sagen wir mal so rum. Also das war halt die Storyline, dass die ist halt wirklich ein bescheuert, das so zu sagen im Wrestling-Podcast. Aber es war halt so, die Storyline war halt, Velvines hat es eher sowas von besorgt, bis zum geht nicht mehr, dass der Mann dagegen abgestunken ist. Penisneid kam auch noch dazu, wo es immer um die größten. Und da gab es halt irgendwann die Szene, dass er von der ganzen asiatischen Crew gefesselt wurde und kam man in den Raum rein, dann hielt er das Katana hoch und hat dann zugeschlagen. Wo dann anschließend
Genau.
noch die Storyline gab, dass er ja irgendwie nicht richtig getroffen hatte oder sonst was, aber absolut kurios, bescheuert an sich. Aber das Lustige ist damals, die Crowd, wenn man darauf achtet, wenn man sich die Storyline nochmal anschaut, diese ging darauf voll steil. Also die haben das so abgefeiert. Die haben das allein schon abgefeiert, dass Velvines es einer anderen Frau besorgt hat.
Man muss auch gönnen können.
Das war unfassbar.
Apropos komische sexualisierte Sachen. Beaver Cleavage. Ich weiß gar nicht, ob dir das noch was sagt,
Ja,
aber wenn
ja.
da du, ne, und das war ja auch so ein Charakter, das war eigentlich Headbanger Mosh und der dann auch eigentlich so ein 80er, 70er, 80er Jahre Vorstadt-Idyll
50er.
mimen sollte mit seiner Mutter, bitte?
50er.
F 50er,
War
Entschuldigung.
schwarz-weiß.
Stimmt, Entschuldigung. Mit seiner Mutter und was dann auf einmal so eine komische Inzestnote gehabt hat.
Wobei die Mutter hatte halt große Brust. Wenn man das jetzt einfach Revue passieren lässt, das ist so skurril. Die Mutter hatte halt große Brüste, sah halt jung aus, war halt eigentlich vor American Pie war es halt die erste MILF quasi. Und er war halt jemand mit so einem kleinen Hut drauf, also
Ja, stimmt.
geistig beschränkt. Und sie wollte ihn halt, sie hat halt sich immer um ihn gekümmert, weißt du? Hat er gegessen und ein bisschen gekleckert, sie hat das weggewischt und Andeutungen gemacht von wegen, ja, Mama macht alles sauber. Oh, auf den Schoß ist auch was. Mama kümmert sich darum und hat sich runtergebeugt. Und ja, den Kopfkino könnt ihr euch denken, das war unfassbar. Das war unfassbar. Vor allen Dingen, wenn du jetzt vorstellst, ein erwachsener Mann, der sich in so eine Kinderschuluniform zwängen muss. Und so tun musste, als wenn er auf die Brüste seiner Ma steht, die halt enorm waren. Und ich weiß nicht, ob er es ihr besorgt hat, wie Velvines, aber also angedeutet
Soweit
wurde
haben
es
sie es
halt.
nicht kommen lassen.
Aber
Ja, soweit haben sie es ja nicht kommen
das war
lassen.
unfassbar. Aber das hat zumindest auch von der Crowd her nicht funktioniert, muss man dazu sagen. Das wurde nicht
Eben.
angenommen, aber das war halt, das war der Gipfel fast. Und dann kam ja Gold, das war auch noch schlimm. Also Gold, das habe ich auch damals nicht abgefeiert, als der halt so
Nee.
extrem wurde, wo es halt, also ich bin nicht homophob oder so, ich finde Goldust super, das Gimmick, aber da ging halt quasi Goldust Goes Extreme, also es war ja alles durcheinander, da hat er plötzlich, was ich, ist halt im String rumgelaufen, der pink war und oben drüber hatte dann irgendwelche Hüte als Brüste draufgeklebt und ja, es war ein bisschen schwierig.
Es war total absurd einfach. Und da ist er nicht auch einmal als New Year's Baby aufgetreten in
Ja, oh Gott, mit
Windeln und
Pinsel,
mit.
mit der Mütze auch noch. Oh Gott, ey, jetzt kommen die ganzen Bilder hoch. Hör auf. Ich will die Attitude-Zeit in guter Erinnerung haben. Obwohl, Big Show habe ich immer auch gefeiert, ne?
Moment, ich habe noch was anderes mit schlimmer Kleidung. Das ist nämlich Jarrett Briscoe und Pat Patterson im
Oh.
Evening-Gown-Match, ja?
Oh,
Die
ja, das war
Stooges.
lustig.
Ja, die Stooges. Ja, das war auch schon sehr. Ich fand das ziemlich
Ach
furchtbar.
komm, das war
Die Stooges
lustig.
sind ja. Die Stooges an sich waren ja auch lustig, aber das Evening-Gown-Match war furchtbar.
Erklär's
Also.
kurz den Hörern, die es noch nicht gesehen haben.
Ja, die Stooges waren quasi die tollpatschigen Helfershelfer von der Corporation, von McMahon und Co. Und ich weiß gar nicht mehr, haben die sich über den Hardcore-Title zerstritten? Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann gab es halt ein Evening-Gown-Match, wo dann zwei Mid-50er in Abendkleidern angetreten sind, aber komplett mit Geschminke und Perücke und allem drum und dran.
Wrestling-Legenden, es sind ja auch noch wirklich bekannte
Genau.
Namen. Es ist ja nicht so mal irgendjemand genommen, sondern das sind wirklich Legenden, die sind dann in
Also.
Kleidern, in hochhackigen Schuhen rausgegangen, wobei dann vorher noch der Gag war, wo dann einer rausging, ne, voll angepisst, und dann der andere so, eigentlich sehe ich ja gar nicht schlecht aus, ne? Das
Ja,
war,
das ist
ich
ja
fand's
auch.
lustig. Also ich schäme mich dafür, aber ich habe da echt gelacht.
Es ist ja bis heute ist es ja so, dass man sagt, das war so ein bisschen der Seitenhieb auf Pat Pattersons Homosexualität. So.
Aber das war super. Aber
Ja,
Sache,
das
es gab
ist
auch sowas
Geschmackssache.
wie El Snow mit, wie heißt der, mit Blackman mit Vornamen?
Steve.
Steve Blackman, mit einem riesigen Käse, der rumläuft.
Stimmt, das ist der Käse.
Cheesehead hieß der, glaube ich. Wo er einfach, da war ein Mann in einem riesigen Käsekostüm und diese Storyline ging Wochen über Wochen. Und man muss sich das echt vorstellen, das endete dann darin, dass dann dieser Käse einen Leckdrop bekommen hat. Aber die Crowd hat es halt abgefeiert. Ich meine, es gab halt wirklich sehr komische Sachen. Genauso wie es gab auch beim Hardcore war diese Regel 24/7, also jederzeit konnte der Titel weggehen. Und da gab es die kuriosesten Situationen, wo die zum Beispiel in so einen Indoor-Spielplatz für Kinder einfach reingegangen.
Total super.
Und die haben einfach diesen Spielplatz auseinandergenommen, sind über Rutschen aneinander hinterher. Und du hast da so lustige Situationen gehabt. Oder einer ist am Schlafen. Und dann kommt der Ringrichter, man muss sich ganz langsam drauflegen, dann da klatscht er. Und auch super Szene werde ich auch nie vergessen, wo ich damals Fremdschämen zwar hatte, lachen musste. Und als ich mir letztens angesehen habe, musste ich noch lauter lachen. Und das war bei Big Show, was eigentlich traurig sein sollte, mit seinem toten Vater, mit der
Ja.
Beerdigung, wo dann der Sack an so ein Auto gekettet wird und dann weggezogen wird und er springt drauf auf diesen Sarg, wo sein Vater drin ist und bettelt darum, dass er doch endlich da bleibt.
Ja, es gab so ein paar Geschichten, die halt so den Tod ein bisschen in den Dreck gezogen haben, muss man sozusagen. Der Bossman war ja gleich an zwei Sachen beteiligt. Also ich erinnere auch nochmal an Al Snows Hund
Oh
Pepper,
ja.
wenn man sich an den noch erinnert, der Bossman, glaube ich, zu Hackfleisch verarbeitet hat und ihn dann Al Snow zum Essen gegeben hat, was dann in dem Canal from Hell Match mündete.
Ein tolles
Auch
Match war
so.
das.
Das haben wir letztens ja schon drüber gesprochen, eines der schlimmsten Matches überhaupt. Andere Sachen hier von wegen Tod. Hier, Hawk von den Road Warriors oder von Legion of Doom, wo sie dann seine Alkoholsucht als zum Thema gemacht haben und der sich dann hinterher umgebracht hat, weil, also Storyline umgebracht hat, weil er halt eben aus der LOD rausgeschmissen worden ist. Darren Drozdov, der hinterher ja leider einen tragischen Unfall hatte und jetzt im Rollstuhl sitzt, der sollte ursprünglich, sollte der das Gimmick Puke
Bei der
verkörpern.
Kotze, ne?
Genau, wo die so. Ich hab mir noch Beyond the Mat diese Woche angeschaut, so partiell. Und dann haben die das gefilmt, wie McMahon ihm das pitcht quasi. Und dann so, ja, hör mal, ich hab mir gedacht, du hast doch ein besonderes Talent. Du kannst doch auf Kommando kotzen. Ja. Daraus machen wir einen Charakter. Du heißt ab jetzt Puke. Und immer wenn du einen Kampf gewonnen hast, dann übergibst du dich auf deinen Gegner. Und dann siehst du halt, dass Darren Drozdov da sitzt so, ja. Ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber okay, klingt witzig. Und er versucht halt, McMahon ihn irgendwie davon zu
Ah, stimmt,
überzeugen,
der
dass
stachelt den
das.
doch an, von wegen so, oh, ist es der schlecht, oh, du siehst nicht gut aus, du siehst nicht gut aus, oh mein Gott, er kotzt, er
Genau
kotzt,
das.
er kotzt, oh mein Gott, er pukt!
Genau das. Und dann musste der arme Dross dann bei seiner Mutter anrufen und versuchen, mir zu erklären, was jetzt künftig sein Job ist. Oder der Job ist, dass er halt auf Leute kotzen muss. Fantastisch.
Es gab
Absolut
übrigens noch bei
fantastisch.
Todesfällen gab es ja auch noch eine Storyline bei Dieven. Ich weiß noch nicht mehr, welche Dieven das waren nicht so wichtige, wo es eine Storyline gab, dass eine mit dem Vater der anderen rumgemacht hat und der beim Sex dann einen Herzinfarkt bekommen hat.
Das kam später, das war nach der Attitude
Ach
Era.
komm,
Das
das
war
zählt
mit
auch noch dazu, oder nicht?
das war der Vater von Dawn Marie war das. Ich weiß nicht mehr, wie sie bei WWE
Ja, auf
hieß.
jeden Fall, da hattest du Fremdtöne. Du hattest auch tolle Gimmicks, wo irgendwie, wie hieß der nachts zum Ring gekommen ist?
Midian.
Das gab es zum Beispiel auch. Ja, und das ist kein Witz, das
Ja.
gab es wirklich.
Ja, das gehörte halt da auch dazu. Also das war auch einmal die Grenzen übertreten, weil die Grenzen übertreten werden mussten. Ja, Steve Austin wurde überfahren and he did it for The Rock.
Ah, das ist, muss aber dazu sagen, dieser Moment, wo Austin überfahren wurde, perfekt gemacht. Also, das konntest du
Das
nicht
stimmt.
besser machen. Die ganze Crowd, die ganze WWE-Fans, alle hingen da nur wegen so. Wer war es? Und diese Storyline, das hat dann so lange gedauert, diese Auflösung. Es gab Andeutungen, ne? Du vielleicht, na, na, na. Jeder war gespannt über die Auflösung. Austin kommt zurück. Logisch wäre gewesen, Triple H, The Rock, Vince, na, na, na. Und dann war es Rikishi.
Ja,
Wo du einfach nur
das
dachtest, nein, dann diese Promo wirklich, wo dann einfach sagt, ja, warum denn, warum denn? I did it for the people. Und du einfach nur
For the
im
Rock.
Publikum saß, wie
I
die,
did it for the
nein,
Rock.
for The
I
Rock,
did it for
Entschuldigung.
the Rock.
For The Rock und du einfach nur gesehen hast im Publikum, wie die sich alle angeschaut haben, so, okay, das war es. Jetzt, wo man noch dazu sagen muss, Rikishi war vorher ein echt guter Face, der kam super an, hat alles
Genau,
fu
mit Too
funktioniert,
Cool
genau,
zusammen.
mit Too Cool, wo der getanzt hat, allein schon, das ist ein Square Garden, wird nie vergessen, der Royal Rumble, wo die das Match unterbrochen haben, Licht aus, und dann danced er. Super toll, dann wurde er Heel durch diese Aktion und das war es. Dann wurde er
Ja.
begraben. Aber diese Storyline, das war einfach, ist fast so schlimm wie damals, als Vince in den Limo eingestiegen ist und das explodiert war. Oder halt mit den unehelichen Sohn, der am Ende Hornswoggle war. WWE hat es irgendwie immer drauf gehabt, die allergrößten Cliffhanger zu zerstören.
In Sand zu setzen, ja, absolut. Mit dem Überfahren, da sprechen wir vielleicht auch mal so ein bisschen das Thema Gewalt an, weil das war ja auch damals durchaus gang und gäbe. Also ich meine, wir erinnern uns heute alle irgendwie mit Begeisterung und mit Schrecken an das Hell in a Cell Match zwischen dem Undertaker und Mick Foley zurück. Irgendwie, das ist, glaube ich, das Aushängeschild einfach für absolute Gewalt. Aber du hast auch einfach so oft da krasse Momente gehabt, wo ich gefragt habe, okay, muss das jetzt sein irgendwie? Da gab es ja dann auch schon mal ja, einfach übersteigerte Gewaltmomente und dann hat man es eben auch immer wieder versucht zu toppen, ne? Also nachdem Mick Foley vom Käfig gefallen ist, musste man dann Rikishi vom Käfig schmeißen. Dann Shane McMahon musste irgendwie vom Titantron fallen. Es wurde sehr oft geblutet, also auch unter der Woche wurde sehr oft mal geblutet. Also selbst bei diesen kleineren Hardcore-Matches gab es dann häufiger mal irgendwelche Schnitte und Verletzungen und keine Ahnung was.
Oder der
Das
Wurf
darf man.
von Kurt Angle, wo der Shane durch das Glas geworfen hat.
Das war auch schon nach
Dass das
der.
einmal nicht zerbrochen war. War das schon danach? Okay,
Das
was ist
war
dann mit
King.
The Rock gegen Mankind mit den Headshots ohne Ende?
Genau, das war Royal Rumble 99, Entschuldigung. Ja, natürlich, aber das ist halt auch so ein Ding, wo du dich immer gefragt hast, so muss das wirklich so sein? Ne? Also ich habe dir ja heute noch, diese Woche noch den Link geschickt mit Beyond the Mat, wo du dann siehst, wie hier Noelle und Yui und die Frau von Mick Foley in der ersten Reihe sitzen und in Tränen aufgelöst sind, weil sie das halt da miterleben
Wobei ich
mussten.
da aber
Ne?
nicht
Also,
verstehe, wie man sein Kind da mitnehmen kann.
ja, das habe ich mich ja bei WrestleMania schon gefragt, warum Shane McMahon seine Kinder da
Ja, ich
mitbringt.
meine, aber der hat ja nicht geblutet, aber hier war ja klar, dass es da echt hardcore wird. Und spätestens nach dem ersten Chairshot nehme ich die Kinder und gehe da weg. Aber ja, es war generell damals, es war ja auch wegen den Ratings und immer höher, schneller, weiter, mehr bieten als die Konkurrenz, heftiger sein, extremer. Deswegen hat man sich ja auch immer mehr an der ECW auch bedient. Ob man es brauchte, weiß ich nicht, es gab halt wirklich Matches, gerade Vince und Co., die haben ja geblutet wie die Schweine eigentlich jedes Mal.
Ja.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mich das im Rückblick am wenigsten von allen stört. Bis auf die Headshots bei Mankind, beziehungsweise generell diese ungeschützten Headshots, die halt, also einer fand ich immer okay, aber so mehrfache fand ich halt zu viel und möchte ich auch eigentlich nicht sehen. Das mit den Bladen und so, komischerweise, ja, tut mir echt leid, aber das störte mich nicht jetzt im Nachgang, beziehungsweise wenn ich das halt jetzt wieder sehe in den Matches teilweise, finde ich das sogar passend. Ich weiß, du tickst anders, aber ich brauche es nicht zwangsläufig, aber ich bin auch nicht traurig, dass es so war. Sagen wir es mal so rum.
Nee, also so richtig, also so richtig, es passte halt damals zu der Show. Das muss man ganz klar sagen. Aus heutiger Sicht muss man da natürlich so ein bisschen Abstand von nehmen, aber ich kann das durchaus verstehen. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt so, oh nee, bitte kein Blut oder sonst irgendwas. Aber manche Sachen gingen dann eben da schon ein bisschen arg weit und waren vor allem auch so ein bisschen ungesichert, um es einfach mal so zu sagen. Ne? Und da ein neuer, ein wahrscheinlich auch der traurigste Moment, der Attitude Era. Ich habe den gar nicht, wir haben hier immer so einen Ablaufplan, den habe ich vollkommen vergessen. Owen Harts Tod. Muss mal ganz doof ausdrücken, das war auch in der Attitude Era, ne? Und das ist halt auch, es ist letztlich nur bei einem doofen Stunt passiert, ne? Aber trotz alledem,
Aber willst du das mit dem
heutzutage.
Wrestling in Verbindung bringen? Also, das hätte auch genauso gut beim Film oder bei einer Zirkusnummer
Ja,
passieren
aber.
können, weil er war ja gesichert und die Sicherung hat halt nicht, war halt nicht richtig eingeschnappt.
Na klar, aber es war halt eben auch damals hat man halt eben die Notwendigkeit verspürt, dass du solche Entrances machen
Aber die
musstest.
hattest du auch
Heutzutage
schon
jetzt.
vorher. Nee,
Ja,
nee,
aber das ist ja
also das
trotzdem.
finde ich, da reagiere ich auch ein bisschen allergisch. Diesen Unfall würde ich niemals den Wrestling oder der Attitude-Zeit anhängen, weil das war einfach. Diesen Unfall, der kann auch heute passieren. Also,
Aber es ist trotzdem ein Tiefpunkt der Attitude-Zeit. Einigen
natürlich,
wir uns
also
darauf.
was, ja, Tiefpunkt nicht unbedingt, es ist ein trauriger Punkt, einer der traurigsten. Das Einzige, was ich der WWE im Nachhinein oder auch damals schon direkt vorgeworfen habe, ich weiß nicht, warum man den Pay-Per-View da nicht abgebrochen hat. Weil in dem Moment, weil du weißt einfach als Zuschauer, du warst ja auch geschockt. Also die live waren, es war halt, zum Glück war es halt nicht zu sehen, in dem Moment war halt was anderes zu sehen im Fernsehen. Und der ist halt runtergefallen und die ganze Crowd hat es halt gesehen. Und warum
Ja.
man dann Pay-Per-View weitermacht, weiß ich nicht. Die haben gesagt, ja, die gingen jetzt nicht davon aus, dass es halt so schlimm war und die waren sich unsicher und so, aber den hätte ich auf jeden Fall abgebrochen. Aber ich würde es halt nicht als Tiefpunkt bezeichnen, einfach als sehr traurigen Punkt.
Ich finde das schon, also ich finde, das ist auch einer dieser Momente, die halt so das Wrestling auch ein bisschen verändert haben, finde ich. Also, dass quasi live on Pay-Per-View ein Wrestler sich so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus verstirbt, das finde ich schon, ja. Klar, hätte das überall passieren können, aber es ist halt eben zu dieser Zeit passiert. Ich will das jetzt gar nicht der Attitude Error irgendwie zuschreiben. Das hätte auch bei, auch nicht der WWE, weil das hätte der WCW oder sonst irgendwem auch genauso gut passieren können. Nichtsdestotrotz ist es aber eben ein Teil der Geschichte und weiß nicht. Ich hätte es auch, glaube ich, besser gefunden, wenn sie die Show abgebrochen hätten. Ich würde es auch noch besser finden, wenn Owen Hart irgendwann in die Hall of Fame aufgenommen würde.
Ja, wenn man
Das
die
hätte.
Ehefrau sich mal nicht
Die
so
Ehefrau
krass
will es nicht.
querstellen würde, das ist unfassbar. Weil
Ja.
sonst wäre, die wollten ja schon mehrfach einen aufnehmen, aber sie stellt sich ja
Ja.
quer.
Ja, aber das würde ich mir halt noch wünschen, dass das noch irgendwann passiert. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt so für mich ein Punkt, wo es halt so ein bisschen bei mir im Kopf so ein bisschen einen kleinen Bruch gegeben hat, was ein bisschen was kaputt
Dann
gemacht
nochmal
hat.
was anderes, vielleicht was Positives, was wir nämlich noch nicht erwähnt haben, was eigentlich mit das Wichtigste ist, noch in Attitude-Zeit. Und zwar hattest du es halt damals, also erstmal War war ja immer live und so weiter. Genau wie, also anfangs nicht, aber dann wurde es halt live, Monday Night War und WCW halt auch live. Und bei den Live-Shows hattest du halt wirklich dieses Gefühl, es kann alles passieren. Also du darfst diese Sendung nicht verpassen. Es ist nicht immer alles so wie geplant und irgendwas Überraschendes passiert immer. Und das hast du halt, ja, heute, gerade bei den heutigen Wars, wir wissen alle eigentlich fast schon immer den Ablauf vorher, der passieren
Ja.
wird, der ist halt sehr generisch. Und früher war halt wirklich dieser Live-Faktor, auch als Zuschauer vor dem Fernseher, doch mal ein ganz anderer. Du hast dich hingesetzt, War ging los und du wusstest es nicht. Das Anfangssegment konnte plötzlich total explodierend sein oder langweilig und dann dafür in der Mitte irgendwas Unerwartetes oder ein Eingriff, eine super geile Promo, plötzlich neue Fehde, Entwicklung, Vince taucht auf, was es auch damals viel, viel mehr gab. Ist mir jetzt erst aufgefallen, es gab viel mehr Segmente außerhalb der Halle. Oder auch Elemente einfach. Und wenn ein Stone Cold einfach draußen mit seinem Monster Truck über den Wagen von Vince gefahren ist oder sonst was, diese ganzen Kleinigkeiten oder auch diese Fehde, zum Beispiel The Rock und Stone Cold, wo dann einfach Stone Cold den Gürtel von The Rock nimmt, auf der Brücke steht und den einfach mal ganz trocken über die Brücke ins Wasser wirft. Diese ganzen Außensegmente waren viel, viel öfter da, auch bei Mid-Kadern. Heute, ich habe es überlegt, wie viele Außensegmente hatten wir jetzt vielleicht in den letzten 12 Monaten?
Boah, keine Ahnung. Ich finde, man hat halt heutzutage diese ganzen komischen Segmente irgendwo in der Halle und dann fange ich diese ganzen Segmente, wo irgendwelche Leute vor Fernsehern stehen.
Ja.
So. Aber wir beobachten unsere Gegner und wir gucken uns das nicht in der Halle an, weil es ja zu cool wirken würde, sondern wir stellen uns irgendwo hinten rum. Also,
Aber weißt du, manchmal,
was.
dieses alles kann passieren, war halt auch im
Ja.
Alltag. Es gab halt Segmente, für mich zählt das auch zur Attitude-Zeit halt. Pillman Austin, die Szene mit Haus, wo der überfallen hat,
Ja.
Entschuldigung, war richtig hart und es gab so viele andere Segmente. Es gab auch ein Wrestling-Match, wo der Verlierer in einen Fluss geworfen werden musste. Die Hardcore-Matches waren plötzlich in der Bar oder halt die Hardcore-Sachen, wie gesagt, am Spielplatz. Dann gab es Sachen wie Stone Cold, Booker T, die im Supermarkt waren. Oder einfach ganz normal, während einer ganz normalen Weekly, dass du einfach sagst, okay, da ist einer mit einem Wagen, der kommt gerade und dann einfach hinterher, oder jemand wird in Ambulanzwagen, also in Krankenwagen gepackt und dann ist der Fahrer doch ein anderer und dann verfolgst du die. Es war ganz viel einfach außerhalb dieses professionellen, abgesicherten Bereiches im Grunde genommen, wo du einfach.
Ich weiß gar nicht, kannst du dir vorstellen, woran das liegt? Ist das einfach, dass man jetzt inzwischen so viel Content immer raushauen muss, dass man gar nicht mehr die Zeit oder die Luft dafür hat und auch vielleicht die Kosten dafür sparen will, um so was noch zu produzieren? Weil ganz klar, solche Außenaufnahmen sind ja aufwendiger, brauchen Zeit.
Die Frage ist, kostet ein Hardcore-Ausflug, wo man einfach die Halle verlässt, die Straße überquert und in einen anderen Laden reingeht, so extrem viel bei der Kohle, die die WWE macht? Ich glaube nicht, dass es ein Kostenfaktor ist. Ich glaube, das ist einfach eher im Prinzipfaktor, dass die WWE vielleicht alles eher unter kontrollierten Bedingungen haben will. So könnte ich es nennen, weil die WWE kontrolliert ja extrem viel. Die WWE kontrolliert ja auch genauso die Plakate der Zuschauer und nimmt sie die weg oder setzt Leute um, die halt verkleidet sind und den Fokus wegnehmen könnten und Co. Die WWE versucht ja alles zu kontrollieren. Und ich glaube, das war halt damals eher nicht so, dass die WWE wirklich halt so viel Kontrolle haben wollte. Und in dem Moment, wenn du halt rausgehst, ist halt der Kontrollverlust. Da kannst du natürlich 10.000 Security-Leute hinstellen, dann funktioniert die Szene aber nicht. Sondern es muss halt irgendwie
Ja.
draußen sein, vielleicht mit ein, zwei Mann, die versuchen abzuschirmen, aber das war es auch schon. Aber heutzutage ist ja wirklich, selbst wenn die in die Crowd reingehen, ne, gehen da direkt die Security-Männer direkt drumherum, so eng wie es geht und Co. Und das war halt damals irgendwie freier. Und mir fehlt das. Wenn ich jetzt einfach, mir ist das echt nicht aufgefallen bis jetzt. Das ist einfach diese Außenaufnahmen es super lange nicht mehr gab. Genauso wie damals das Segment mit der Limousine oder so. Das hast du halt nicht mehr. Das letzte Mal, wo du halt wirklich viele Außenaufnahmen hattest, war halt der letzte One von DX. Ob man den gut fand oder nicht, aber da gab es diese Außenaufnahmen. Und sei es eine Grillparty draußen, sei es, dass man in diesen Übertragungstruck reinging und Co. Aber heute wirkt alles so abgestimmt. Halt wie eine Show, die du dir einfach passiv anschaust, wo halt nicht wirklich dieses, ja, es kann alles passieren, das hast du jetzt nicht mehr, sondern du gehst dahin.
Nö.
Und du weißt einfach, okay, du kriegst eine perfekt produzierte Show mit ihren perfekten Engels, vorgeschriebenen Skriptes, wortwörtlich, da gibt es auch keine Abweichung, es gibt nichts Spontanes. Es ist von vorne bis hinten durchdacht. Ab und zu gibt es eine Schalte im Backstage-Bereich, der perfekt ausgeleuchtet ist auch noch. Und wo dann für den Brawl natürlich die entsprechenden Sachen bereitstehen. Wenn du halt dann andererseits zurückdenkst, was ich, so ein Hardcore-Match bei WrestleMania war das, glaube ich, wo dann Kane dabei war, Raven, Big Show, wo die sich einfach durch das ganze Ding geprügelt haben und alles genommen haben, was es da gab. Da gab es dann eine Wand, die war präpariert. Aber ansonsten haben die sich einfach alle Gegenstände genommen oder sonst was ist, was mal schiefgelaufen. Und es ist heute, in Anführungszeichen, alles glatter, alles perfekter. Vielleicht ist es zu
Ja,
perfekt geworden.
eben, das ist halt das Ding. Das ist auch das Ding, weshalb sich halt eben einige Fans, gerade die schon länger dabei sind, auch einfach Alternativen suchen. Aber dann frage ich jetzt mal die Gretchenfrage, damit wir langsam hier so Richtung Zielgerade gehen. Vermisst du die Attitude Era? Du hast ja gerade schon gesagt, dass dir ja einige Komponenten fehlen, aber vermisst du diese gesamte Zeit?
Ja, total. Also wirklich total. Also das zieht sich von vorne bis hinten durch, von der Crowd. Ich kann mit der Crowd heutzutage gar nichts mehr anfangen. Ich kann auch nicht verstehen, wie man zum Wrestling geht und dann auf seinen Händen sitzt. Also ich kann es schon verstehen bei dem Produkt, wie es halt ist. Ich kann nicht verstehen, wie die WWE an ihren Skripten so festhält und nicht mal individualisieren oder spontane Sachen zulässt. Jetzt halt mit den Außen-Areas genauso. Ich kann nicht verstehen, warum eine Promo so perfekt wortwörtlich wiedergegeben ist, dass halt nicht mal ein emotionales Schimpfwort fällt, wo du einfach denkst, ja, das ist normal, dass er das sagt. Das ist normale
Das ist
Umgangssprache. Genau,
menschlich.
das ist menschlich. Das ist ein bisschen nah. Ich verstehe halt nicht, warum man nicht auf die Crowd reagiert, was die Crowd will. Ich verstehe noch weniger, warum man versucht, alles zu beeinflussen. Das mit Roman Reigns, Plakaten und Co. Mir persönlich, ich bin da echt auch frustriert. Und wenn ich dann einfach diese Sendung von damals schaue, ich vermisse das. Das hat so viel Fun-Faktor, das ist natürlich nicht so perfekt geschliffen. Nicht jeder Kamerawinkel stimmte und Co. Aber damit konnte ich mich oder kann ich mich auch jetzt viel mehr identifizieren. Ich habe manchmal so viel Spaß dabei, die alten War-Sendungen zu gucken oder alte Smackdowns oder alte Pay-Per-Views. Viel mehr als heute, auch wenn die Matches vielleicht nicht besser waren. Aber irgendwie hat das für mich einfach was Menschlicheres, was ich eher für Wrestling halte, weil Wrestling ist für mich halt Anführungszeichen ein Kampfsport. Es ist natürlich geskriptet, aber es ist halt trotzdem irgendwie, dass Gewalt zelebriert wird, zusammen mit sportlicher Leistung. Und das ist für mich dann nicht authentisch, wenn einfach eigentlich gar kein Blut fließt. Nein, das heißt jetzt nicht, dass jedes Match halt blutig sein soll, aber dass auch keine Emotionen da sind, die halt glaubwürdig sind und alles so perfekt ist und nicht mal was wirklich Überraschendes, wo du einfach sagst, okay, das war jetzt einfach, wenn ich jetzt vor der Halle gewesen wäre oder sonst was, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ey, guck mal, da ist jemand, die prügeln sich oder einfach alles mitnehmen, also mir fehlt das total.
Ja, mir fehlt halt auch diese Momente der Überraschung, die vermisse ich wirklich am meisten. Also, wie du ja schon einige Male bemängelt hast, weißt du, dass dann so die großen Debüts werden halt vorher angekündigt, die großen Matches werden vorher angekündigt, alles andere kriegst du vorher aus dem Internet. Du musst eigentlich 3 Wochen, bevor WrestleMania stattfindet, darfst du nicht mehr irgendwie auf irgendeine Website schauen, ohne dass du gespoilert wirst. Genauso, spoilert sich WWE oft genug auch selber, wie gesagt, mit irgendwelchen Announcements, dass irgendjemand Bekanntes zurückkommt, einfach damit es die Ratings ein bisschen
Ist ja
pusht,
genau,
anstatt dass man
Entschuldigung,
da auch mal sagt.
mit Goldberg ist er noch schlimmer. Du weißt
Ja,
ja
genau,
mittlerweile bei
ja.
Goldberg genau, bei welchen War-Sendungen ist er dabei. Dann ist dann so ein Segment wie zuletzt von wegen so, ja, Jericho sagt, ja, komm Goldberg, komm raus, aber du sitzt als Zuschauer da und weißt so, Moment, der ist doch gar nicht für diese War-Sendung angekündigt.
Ja. Also ich wünsche mir, also ich hätte gern mehr Überraschung, ich hätte gern mehr Spontanität. Ich weiß nicht, ob ich die Attitude Era so per se vermisse, weil ich andererseits halt ganz viel Wrestling von heute einfach richtig gut finde, weil mir das teilweise mehr Spaß macht als das Wrestling, was ich damals
Weißt du,
gesehen
was
habe.
perfekt wäre?
Was denn?
Das Wrestling von heute mit den Freiheiten von damals, weil mir fehlen auch diese Freiheiten bei den Charakteren. Wie gesagt, Cesaro ist eines meiner Lieblingsbeispiele, wo du einfach siehst, okay, eigentlich kann das echt funktionieren mit Sheamus und so, der kann auch unterhaltsam sein, auch als Charakter. Und damals, wir haben es ja aufgedröselt ein bisschen, dann hast du so viel Undercarter und Midcarter, die halt alle verschieden waren, trotzdem halt nicht so comichaft rüberkamen und alle ihre Catchphrases hatten und alle irgendwie connected hatten. Und jetzt vergleich das mal heute, wie oft du es einfach hast, dass Undercarter null connecten und Midcarter nicht. Und die haben auch keine richtigen Storylines. Früher hast du aber wirklich
Nee, das ist ja das Problem.
Midcarter-Fehde gehabt, die außerhalb der Halle war. Also eigentlich ist das ja echt was Besonderes, aber echt außerhalb der Halle. Oder ein Undercarter-Match, was eine richtige Storyline hatte und wo die einfach Freiheiten hatten, wo plötzlich was ganz anderes gemacht haben, als du erwartet hast. Und ich glaube halt, heute haben wir die besseren Wrestler, auch die besseren Leute vielleicht am Mic. Und
Ah!
Amen. Wenn man sie mal lässt, also ich glaube schon, dass wenn die mal einfach von wegen, ja, macht einfach mal und auch vielleicht mal eigene
Ja.
Ideen einwerfen könnten, hätte man ein super Produkt, aber für mich, ja, fühlt sich WWE momentan so an, als wenn alles so ein bisschen in Ketten wäre und das Writing-Team gibt alles vor und ich vom Gefühl her, das Schlimmste, was ich eigentlich habe, ist, dass ich glaube, das Writing-Team ignoriert sowohl die Fans, und das ist halt so, die WWE ignoriert die Fans wie sonst was, als auch die Wrestler. Ich glaube nämlich nicht, dass die Wrestler richtig doll mit Ideen zu bomben können, sondern eher innerhalb der Vorgaben was machen können.
Jetzt glaube ich halt auch, dass da sehr viel abgestimmt wird, dass man einen langen Plan hat für die Wrestler, wie man, was man mit ihnen vorhat. Und manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert das nicht. In letzter Zeit hat da relativ wenig funktioniert. Ja, das ist genau das. Also es fehlt halt so ein bisschen diese positive Anarchie, die es vielleicht früher mal gegeben hat. Die hat man heute dann eben nicht mehr. Und deswegen ist es heutzutage halt eher irgendwie sowas wie eine Hollywood-Produktion. Und damals war das halt irgendwie so ein Indie-Film, weißt du, wo auch mal was total Verqueres passieren
Na,
könnte.
mal anders
Und
gefragt, was vermisst du, wenn du nur eine Sache sagen könntest, vorhin, okay, die wäre dann heute wieder genauso wie damals, was vermisst du am meisten? Ist eine, die Hauptsache schlechthin, wo du sagst, würde ich sofort nehmen, blind.
die Spontanität.
Okay, bei mir wäre es die Crowd. Und zwar und der Umgang mit der Crowd.
Ich weiß, das geht ja aber eigentlich beides fast ein bisschen einher. Also ich hätte gern einfach mehr, dass die Wrestler oder dass das ganze Produkt einfach mehr Freiheiten bekommt und mehr nach links und rechts auch mal ausscheren darf, dass nicht alles so, wie du gerade schon gesagt hast, dass nicht alles so glatt gebügelt sein muss. Weißt du, da dürfen auch Schimpfworte fallen. Ich wiederhole jetzt gerade komplett, was du gerade gesagt hast. Aber es ist halt wirklich so. Da muss auch mal in einer wirklich verbissenen Fehde, da darf geflucht werden, da darf von mir jetzt auch mal geblutet werden, ohne dass man sagt, oh,
Schnell die Handschuhe
Vorsicht.
raus.
Ja, genau. Sondern das ist auch mal erlaubt. Und mein Gott, da muss man halt dann danach irgendwie das Ding, die Matte wechseln oder sonst irgendwas. Aber einfach, dass man da ein bisschen mehr Möglichkeiten hat und dass man nicht immer nur, ja, so auf. Also, wenn ich jetzt sagen würde, auf 50% fahren würde, wird man der Leistung der Wrestler nicht gerecht werden. Aber man hat einfach das Gefühl, dass da zu viel geplant wird und zu wenig Seele dahinter ist, um es einfach mal so zu sagen. Ich glaube, dass den Wrestlern das durchaus gut tut, dass sie halt sagen, ja, mir macht das Spaß hier und ich finde das, was WWE aufbaut, an sich gut. Aber für uns Fans, da hat man halt manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man nicht all das bekommt, was man als Fan gerne hätte. Und als Fan ist man nun mal nicht immer rational und sagt dann, ja, nein, ich will ja unbedingt, dass es allen gut geht. Und sondern als Fan will man auch manchmal einfach einen Kampf haben, der dreckig ist und der blutig ist und wo Dinge passieren, die du nicht vorherahnen kannst. Und du willst auch Interviewsegmente haben, wo du wirklich mal dann eine Gänsehaut wieder hast. Ich kann mich an kein Interviewsegment mehr erinnern, wo ich wirklich mal eine Gänsehaut seit Ewigkeiten hatte. Ja, und das ist halt so das, was mir fehlt. Und das greife ich einfach mal unter dem Begriff Spontanität auf.
Was ist, ich bin ja eher schon mal gerne Mecker-Typ bei der heutigen Ära, du ja weniger. Was ist mit diesem Punkt, der mich halt wirklich abfuckt, wie sonst was, dass ich das Gefühl habe, die WWE will Kontrolle über die Crowd haben, beziehungsweise ignoriert die
Ja, das geht
Crowd.
halt gar nicht. Das
Aber
geht
das
halt
siehst
gar
du auch
nicht. Da
so,
bin
also
ich
das merkst
auch.
du auch, dass die
Ja,
Crowd ignoriert
klar.
wird.
Natürlich. Ich finde das. Ich mache da ja immer, wie gesagt, ich glaube, ich konsumiere WWE am Fernseher gelassener, als es viele andere tun. Ich achte auch gar nicht inzwischen mehr so auf die Crowd-Reactions, einfach weil die zu 90% ohnehin meistens so leise sind, dass man die am Fernseher eher weniger mitbekommt. Und die sind einfach keine große Rolle mehr innerhalb der Shows. Das ist schade, absolut. Aber ich habe mich da irgendwie inzwischen so ein bisschen mit abgefunden, irgendwie so auf
Aber ist
meine
gefährlich, oder?
negativ. Ja, auf meine negativ abgestumpfte Art. Ja, das hat wiederum zum Vorteil, dass wenn ich irgendwie bei Live-Events bin, dass ich das da umso mehr
Ja, aber
wahrnehme.
jetzt jetzt mal nur als TV-Zuschauer, ist es nicht eigentlich ein Fehler, wenn du quasi in Anführungszeichen resignierst oder dich mit deinem Schicksal abfindest? Also das finde ich halt,
Ich habe ich
ich
hab
bin kein
meine.
Fan davon, dass jetzt die Crowd quasi versucht, gegen WWE zu kämpfen, aber das ist halt ein Kampf. Ich finde das super wichtig momentan, weil ich glaube, wenn die Crowd wirklich komplett einknickt, das wird der WWE extrem schaden und dem Produkt, weil ich finde halt, Gerade
Absolut.
wie das mit Roman Reigns, wie gesagt, ich erwähne das, glaube ich, in jedem Podcast, der Typ kann nichts dafür. Er ist nur der Sündenbock dafür, weil er das ausführende Organ im Grunde genommen dann da ist. Aber die Tatsache, dass der Sound runtergedreht wird, teilweise so doll, wie es beim letzten Mal, dass du selbst den Kommentator nicht mehr hörst, dass die Schilder weggenommen werden, dass Bilder eingeblendet werden von Shows, die viel vorher waren, also die von der letzten Woche waren, nur um den Eindruck zu erwecken, den man unbedingt möchte. Das finde ich schrecklich und
Nee,
da
das
sehe
geht
ich auch ein
eigentlich auch nicht. Also
Riesenproblem.
das geht. Ja, absolut. Also da bin ich auch absolut bei dir. Das geht halt nicht. Und vor allem, das macht ja auch dein Produkt unglaubwürdig und sorgt halt dafür, dass die Leute dann eben das machen, was ich tue und einfach sagen so, hä? Dann bin ich halt da in der Show, aber ich will eigentlich nur so ein bisschen konsumieren. Und das im aktuellen Geschehen ist es halt bei mir ganz oft so, dass ich häufig einfach nur das Produkt konsumiere, weil da noch immer gute Kämpfe dabei sind, die mich von dem Kampfgeschehen unterhalten, aber nicht, weil ich jetzt unbedingt emotional bei jedem Kampf dabei bin. Es
Was
ist
ist
einfach
mit,
so.
wenn du jetzt die Wahl hättest, das ist natürlich auch das ist eigentlich eine Frage in aller Fragen. PG oder PG-14? Was würdest du nehmen,
Das
wenn du die
hat.
Wahl hättest?
Der hatten wir ja schon mal. Ich würde wahrscheinlich PG-14 nehmen, einfach damit du die Freiheiten hast. Damit du die Möglichkeit hast, auch mal. Das sollst, ich will jetzt nicht jede Woche Hardcore-Matches und Blut haben, aber ich finde, dass die Gewalt und auch hier sexuelle Anspielungen und so, dass das in bestimmten Punkten und Schimpfwörter und alles Mögliche, dass das in bestimmten Fäden, in bestimmten Geschichten und alles absolut Sinn macht und einfach dazu dient, dass du die Figuren darstellen kannst und dass du deren Konflikte darstellen kannst und dass du deren Geschichte besser darstellen kannst. Und das ist das, worum es mir dann eigentlich auch natürlich geht. Und das schafft man bei WWE halt eben, jetzt guck mal, also aktuelles Beispiel, wo es halt eben mal funktioniert hat, ohne Blut, ohne Schimpfworte und einfach nur mit Aktion, ist zum Beispiel Owens gegen Jericho. Also als Beispiel. Aber grundsätzlich
Wobei, da
geht es
hatten sie aber
mir.
auch wieder Freiheiten, was Spontanität angeht.
Natürlich, aber sie haben trotzdem nicht
Nein,
geflucht
nein,
oder
aber
irgendwas anderes
das
gemacht.
hat
Ja,
halt wieder
ich.
diese Nuance. Ich glaube, wenn alles geskriptet wäre, hätte das auch nicht funktioniert.
Ja, aber ich glaube, du würdest auch PG-14 zurückbringen, oder?
Definitiv, was ich mich noch frage, oder. Nee, ich frage dich mal. Ich drehe gerade den Spieß um, das ist mir jetzt egal.
Ich
Wir
merke
sind
gerade, ich
spontan.
komme mir auch gerade ein bisschen, ich komme mir gerade ein bisschen vor wie der Gast, aber ist
Wir
okay.
sind im Grunde genommen, meiner Meinung nach, jetzt finanziell gesehen nicht, aber von den Ratings her und von der Ausrichtung her sind wir meiner Meinung nach halt fast an derselben Stelle wie kurz vor der Attitude-Zeit. Also es war, für mich sind heute, gibt es sehr viele Comic-Charaktere oder sehr, sehr viel Schwarz-Weiß. Es gibt keine Gewalt. Es wird dem Publikum vorgeschrieben, wen sie zu bejubeln haben und auszubuhen. Es ist für mich genauso wie kurz vor der Attitude-Zeit. Deshalb meine Frage: Denkst du, es wird nochmal sowas wie die Attitude-Zeit geben, beziehungsweise einen alten Umschwung bei der WWE Richtung erwachsene Zielgruppe und sonst was?
Nicht in absehbarer Zeit. Ich kann mir das vorstellen, dass es das vielleicht irgendwann mal geben wird, wenn WWE aus irgendwelchen Gründen noch viel mehr in Probleme, also in wirklich finanzielle Probleme kommt. So nach dem Motto, wir müssen jetzt den letzten Strohhalm greifen und dann versuchen wir das halt nochmal. Aber ich sehe aktuell keine Begründung, weshalb WWE ihren Kurs ändern sollte, weil die letztlich ein Unternehmen sind und die machen genug Kohle. Also selbst wenn die, ich habe dir doch jetzt diese Woche habe ich dir noch so einen Artikel geschickt, wo du einfach siehst, dass zum Beispiel allein die Merchandise-Verkäufe einfach unfassbar angestiegen sind. Klar sind die Ratings nicht mehr so geil und klar fehlt hier und da wahrscheinlich dann auch mal ein Sponsor, aber am Ende vom Tag ist WWE ein Unternehmen und denen geht es erst in erster Linie ums Geld machen und da sind inzwischen so viele Werbegesichter entstanden, so blöd das jetzt klingt, ich habe gerade die virtuellen Anführungsstriche gemacht, die du alle verkaufen kannst. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil, den man gegenüber früher hatte, wo du halt eben zwar vielleicht drei, vier Topseller hast, aber ansonsten relativ wenig. Heutzutage hast du, keine Ahnung, 20 Leute, die T-Shirts verkaufen können, ne? Und plus noch die Damen und die Cruiserweights und die Retro-Sachen und keine Ahnung was. Ich sehe da aktuell keinen Grund. Also außer die Leute gehen auf einmal überhaupt nicht mehr zu WWE und eine WrestleMania ist nur halb voll oder sonst irgendwas. Sehe ich keinen Grund, weshalb WWE als Unternehmen irgendwie auf die Fans hören sollte oder was heißt auf die Fans hören sollte. Einfach. Und einfach sagen würde, hier, wir machen jetzt daraus eine PG-14-Show, einfach damit wir eine PG-14-Show haben.
Und ich glaube, das wird innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre passieren, weil das Unternehmen nämlich in Probleme kommen wird, meiner Meinung nach. Weil, du musst das ja sehen, WWE ist ja ein Aktienunternehmen. Und Aktionäre wollen immer Gewinnsteigerungen und Umsatzsteigerungen. So, das Problem, was heißt Problem? Momentan ist es so, die Umsätze und Gewinne steigen, weil halt mehr Abonnenten, weil Merchandise, das alles schön und gut. Was ich aber nicht unterschätzen würde, sind die Ratings. Und zwar dahingehend, dass die WWE mittlerweile halt, sie hat ihre Zielgruppe, die ist auch sehr treu, die ist auch kaufkräftig, aber irgendwann wird dieser Punkt kommen, dass die Ratings, die sind ja immer schlechter, von Jahr zu Jahr werden die immer schlechter. Das heißt, immer weniger Leute werden erreicht. Und ich glaube, irgendwann hat die WWE das Problem, dass sie einsehen muss, dass sie halt die Masse nicht mehr erreicht, sondern nur noch ihre WWE-Fans und diese Masse nicht mehr aufbauen können und somit auch nicht Gewinn steigern können, also somit auch nicht die Aktionäre glücklich machen kann, weil du kannst diese Zahl nicht unendlich steigern. Wenn keine Ratings da sind, kriegen die normalen Leute am Fernseher das nicht mit. Und wildfremder wird er nicht WWE Network abonnieren, wenn er nicht viel damit zu tun hat. Und ich glaube, das
Ja.
könnte sich irgendwann mal rächen, dass man halt momentan auf die Ratings anscheinend scheiß, Entschuldigung, oder halt nicht als wichtig ansieht, weil ich finde, die Ratings sind schon sehr wichtig, eben nicht um die richtigen Fans zu gewinnen und zu halten, sondern die Ratings zeigen für mich eher, ob man auch Nicht-Wrestling-Fans für sich gewinnen kann oder interessieren kann.
Was du meinst, das Mainstream-Publikum
Genau,
erreicht,
und
meinst
irgendwann
du?
ist diese Blase, du hast halt eine Grenze meiner Meinung nach von Hardcore-WWE-Fans oder richtigen WWE-Fans erreicht. Und irgendwann kannst du nicht mehr weiter wachsen und dann werden die Aktionäre kommen. Dann wird's übel.
Ich habe ja auch gesagt, nicht in naher Zukunft. Also ich kann mir es durchaus vorstellen, dass in 10 Jahren oder so.
Es wäre schön. Das erleben wir dann noch.
Ja, ich hätte. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hätte nichts dagegen.
Aber meine
Ja.
Frage an die Hörer,
Ich
weil wir
würde
jetzt eh
aber.
abschließen. Wenn ihr die Wahl,
Genau.
wenn
Wer
ihr
bis jetzt
durchgehalten habt,
durchgehalten habt.
schreibt bitte einen Kommentar, sofern ihr durchgehalten habt, also wahrscheinlich der eine Hörer, der noch da ist. Was ihr lieber hättet? Hättet ihr lieber PG oder PG-14? Und ob ihr jetzt gerne die Attitude-Zeit zurückhaben würdet oder ob ihr die aktuelle besser findet? Das würde mich echt interessieren.
Genau. Und wenn ihr keinen Bock habt, uns das irgendwie unter den Beitrag zu posten, also auf Facebook, dann schickt uns einfach eine Mail an fragen@headlock.de oder einfach bei Facebook eine Nachricht oder bei Twitter oder schickt uns eine Brieftaube, ich weiß auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, Attitude Era, besten und schlimmsten Momente haben wir, glaube ich, ganz gut abgeschlossen. Sehr umfassend tatsächlich auch. Nächste Woche geht es dann wahrscheinlich schon wieder in die Attitude Era. Nämlich dann geht es um Autoritäten im Wrestling. Ich habe es mal ganz global bei mir auf dem Plan als Fight the Boss bezeichnet. Und da wird es dann auch nochmal ja, um die Austin McMahon-Fehde gehen. Und ich glaube, da bist du auch wieder dabei, oder?
Bestimmt.
Ich meine,
Wir haben ja nicht so viele Allstars dabei bei uns im Team.
ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss noch mal gucken, wer dabei ist, aber das seht ihr dann spätestens bei Twitter oder so. Ansonsten würde ich sagen, David, ich bedanke mich für einen unglaublich wunderschönen Talk, den wir hier hatten. Über 2 Stunden. Nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.